Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
Ja, mal wieder ein Podcast, Erzengel on Tour. Das heißt, eigentlich sitze ich heute einfach nur zu Hause und habe zu mir kommen lassen. Und ich freue mich ganz sehr, dass er da ist. Toni Kraus, Glück auf.
Glück auf, hello.
Glück auf, okay für dich?
Voll.
Ja?
Ich bin ja immer noch Kind dieser Region oder zumindest fühle ich mich so, auch wenn ich jetzt in Leipzig wohne seit 3,5 Jahren und vorher schon in Mittweida gewohnt habe, was ja auch nicht mehr Erzgebirge ist, aber ich fühle mich im Herzen immer als Erzgebirger.
Du bist der richtige Erzgebirger.
Mhm. Würde ich schon sagen.
Würdest du schon so sagen, obwohl Leipzig deine Stadt geworden ist?
Wahlheimat würde man journalistisch, glaube ich, schreiben.
Ja, Wahlheimat würde die Journalistin schreiben, das stimmt.
Also ich sag mal so, ich wohne in Leipzig, ich wohne im Norden. Für die, die das nicht wissen, im Norden ist, sage ich mal, schon so der ruhigste Teil und der ausgeglichenste Teil von Leipzig, wo es noch sehr gut bürgerlich zugeht. Und ich sag mal, da kann ich mich als Johann-Georgenstädter irgendwie damit arrangieren. Grundlegend mag ich das schon, gerade in der Stadt zu wohnen. Glaube aber ehrlich gesagt, für den Fall, dass ich irgendwann mal Familie haben sollte, dass es mich schon wieder zumindest Richtung Heimat zieht. Nicht nach Johann-Georgenstadt, glaube ich.
Ist ein bisschen zu weit weg?
Ja.
Zu weit ab vom Schuss? Oder wie würdest du Johann-Georgenstadt sehen?
Zu weit ab vom Schuss. Jetzt auch ehrlich gesagt auch in den letzten Jahren noch mal viel schlimmer, nichts mehr los. Aber vor allem, ich muss als Musiker ja schon noch mal viel irgendwo hin und muss schnell auf der Autobahn sein.
Das bei diesen Benzin- und Dieselpreisen.
Ja, auch das. Aktuell, wo wir diese Podcast-Folge aufnehmen, tanke ich gerade für 2,20 Euro oder so. Und das wäre Johann-Georgenstadt jetzt nicht so prall. Ich habe das ja ein paar Jahre schon gemacht, so 2015 bis die Folgejahre. Da war dann schon zum Mittweida der krasse Vergleich, dass du halt eine Stunde länger hin und eine Stunde länger zurückfährst. Und vielleicht ist das später irgendwie gerne Zeit, die ich lieber für mich hätte oder mit meiner Familie hätte oder so. Wo ich sage, da sitze ich lieber weniger im Auto.
Toni, jetzt bist du heute hier, weil wir natürlich über neues Album reden wollen, über die Liebe zur Musik, wovon du immer schon leben wolltest und natürlich über deine erste Tour. Und unter Toni Kraus kennt dich da gar niemand, oder?
Ich glaube nicht.
Also einfach Toni und alles mit Großbuchstaben.
Genau, also die Großbuchstaben sind quasi das, was mein Musikprojekt von meinem persönlichen Leben als Toni mit nur einem großen T so ein bisschen abkoppeln.
Gut, also das heißt, Toni ist eins von vielen Musikprojekten, die du machst.
Das kann man so sagen, ja.
Wollen wir erstmal aufzählen, was du alles machst. Toni, natürlich, das ist Deutschrock, sind eigene Texte.
Deutschpop, glaube ich, mittlerweile eher. Okay. Ja. Die Rock-Attitude ist schon sehr weg seit ein paar Jahren, wo ich auch irgendwie sehr dankbar bin. Ja.
Da schreibst du deine eigenen Texte. Dann haben wir das Projekt Rups Gang. Du willst nicht mit mir reden?
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen sollst.
Nee, sag, nein, du. Es geht um dich, nicht um mich.
Ich habe vor drei Jahren mit meinem Papa im Prinzip nochmal eine Volksmusik-Kombo gegründet.
Dabei wolltest du nie wieder Volksmusik
machen. Genau, mein Vater wollte nie wieder Volksmusik machen, ich wollte nie wieder Volksmusik machen und der Dritte, der damals auch noch mit im Bunde war, der wollte auch nie wieder Volksmusik machen, genau.
Weil als Flugficht kennt dich der ein oder andere auch.
Möglich, noch, ja. Also von früher, ja.
War das eine gute Zeit für dich?
Das kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. grundlegend würde ich schon sagen, dass das eine gute Zeit war, die ich sehr geliebt habe, die ich auch, glaube ich, rückwirkend wieder machen würde. Wenn ich mit dem Wissen von heute nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich es, glaube ich, wieder machen. Weil der Spaß, den ich dabei hatte, die Menschen, die ich dabei kennenlernen durfte, die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, schon für mich überragen. Aber es hatte logischerweise, glaube ich, auch Schattenseiten, die es mir ein paar Jahre lang nicht so leicht gemacht haben und die auch bis heute auf eine Art und Weise noch nachhallen an mancher Stelle. Ich glaube, ich würde es trotzdem wieder machen.
Und was dir wichtig ist, wenn es um die Flugficht-Geschichte geht, also bloß nicht zu sehr mit deinem Papa in Verbindung bringen, oder?
Naja, also was heißt, also.
Also es wird ganz oft geschrieben, die Flugficht von der ehemaligen Randficht.
Naja, ich finde, es ist ganz oft so das Ding, dass da immer irgendwie so geschrieben steht, die Flugfichte so im Schatten von Vater Rups und die dann.
Schatten hat niemand geschrieben.
Doch, haben viele geschrieben. Oder dass auch dann jetzt immer in den neuesten Berichterstattungen immer heißt, dass man aus dem Schatten heraustritt. So.
Aha.
Und generell, dass es immer heißt, dass ganz oft so das Ding ist, dass die Flugfichte so mit den Randfichten auf der Bühne stand.
Das stimmt ja gar nicht.
Ich glaube, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung oft so war, vor allem im Erzgebirge. Aber faktisch würde ich sagen, waren das vielleicht von allen Auftritten, die ich da hatte als Kind, 5%, wenn es hochkam, die ich mit den Randfichten zusammen hatte. Oder wo wir mal in selben Fernsehsendungen waren. Aber das waren ja schon zwei Sachen, die autark liefen. Also ich habe einen eigenen Plattenvertrag gehabt damals als Kind. Ich habe ganz viele Sachen alleine, also natürlich nicht als Kind nicht alleine im Sinne von niemand war mitgemacht, aber sehr unabhängig von Randfichten gemacht. Und die Überschneidungen da waren gar nicht so groß. Also mein Dad hat mein erstes Album zum Beispiel noch produziert und geschrieben, aber beim zweiten Album zum Beispiel schon nicht mehr. Da gab es noch zwei Songs, die er geschrieben hatte, hat es dann nicht mehr mitproduziert. Und da war ich dann schon noch mit einem, ja, von der Plattenfirma und so, mit einem eigenen Team damals unterwegs.
Wie kam es denn überhaupt dazu? Hat dein Dad gesagt,
Flugfichte geworden bin?
Jetzt geh mal auf die Bühne, jetzt sing mal.
Also ab dem Moment, wo ich 3 Jahre alt war, habe ich mich immer schon so ein bisschen mit auf die Bühne
gedrängt.
Gedrängelt, ja, weiß ich nicht. Also wenn es Nachmittagsprogramme gab, abends logischerweise nicht, aber wenn die nachmittags irgendwo im Festzelt gespielt haben.
Sagt der jetzt nur, es ist verjährt, kannst ruhig ehrlich
dann
sein.
Dann war ich da. Nee, war tatsächlich so. Meine Mama hat auch schon gut drauf geachtet. Und dann habe ich irgendwann, keine Ahnung, eine Plastikgitarre mitgehabt und ein Plastikmikrofon. Und dann durfte ich da immer mal stellenweise mit auf die Bühne. Und ich glaube, da ist halt irgendwas losgetreten worden in meinem Kopf oder in meinem Herzen, was ich halt bis heute nicht gelegt hat, dass mir das total gefetzt hat, auf der Bühne zu stehen, Musik zu machen, das Licht und die Leute und die Stimmung und die Lautstärke. So.
Wie lange warst du denn Flugficht?
Also es ging los, wo ich 6 Jahre alt war.
Das weiß ich noch.
Und dann, bis ich 11, 12 war, so, also 5 bis 6 Jahre.
Und da sind wie viele Alben entstanden?
2.
2?
Genau, also ganz kurz die Frage von vorne zum Antworten. Also so ging es los und dann hat, glaube ich, mein Dad schon gemerkt, dass ich textsicher war, dass ich hätte synchron sein können. Ne? Im Fernsehen geht es ja auch viel um dann im Playback und synchron sein und so.
Ja, ist nicht nichts ganz, mehr mit Live-Musik.
Nicht ganz unentscheidend. Und das mir, glaube ich, einfach Spaß
und
gemacht
süß warst
hat.
Du auch.
Hat der gecheckt. Ja, das sieht man ja selber immer nicht so, aber ja, kann sein. Und dann habe ich einfach gesagt, kam er irgendwann zu mir und hat gesagt, Mensch, es gibt eine Kinderhitparade im MDR, bei Achim Menzel damals, die gab es einmal im Jahr, ob ich da Lust hätte mitzumachen. Und dann sagst du als damals noch...
So, damals, bei Menzel ging es los.
Genau, und dann sagst du als damals 5-Jähriger halt irgendwie so, ja klar.
Ja.
Heute würde man sagen, why not? Und wusste natürlich überhaupt nicht, was da dran hängt. Für mich war das ein weiteres Kapitel von ich darf irgendwo Spaß haben und auf der Bühne stehen. Und dann hat er mir damals den ersten Song geschrieben.
Das war?
Ich biege kleine Flugficht. Mhm. Und dann bin ich in meiner ersten Schulwoche... Freitags musste ich um 7 Stunden eher aus der Schule raus. Und dann haben wir das, glaube ich, in Plauen, wenn mich nicht alles täuscht, aufgenommen. Und dann gab es damals noch Postkartenvoting, wer quasi die Hitparade gewinnt. Und dann ist das, glaube ich, ausgestrahlt worden im Oktober. Und Ende Dezember hieß es, an Heiligabend hat mein Vater damals in seinen Laptop geguckt. Die sahen 2004 ja auch noch ulkiger aus.
War ein bisschen größer.
2003 noch ein bisschen ulkiger aus als heute. Und hat dann irgendwie gesagt, ja, du hast es gewonnen. Das war der Beginn. Und das war im Dezember 2003 und Anfang 2004 kam der erste Holzmichel. Also das hat sich halt auch krass überschnitten, aber schon damals war das ein bisschen autark. Der hat mir den Song geschrieben, ne? Also natürlich gab es da sehr viele Verbindungen, aber ich stand dort nicht, wie es das ja auch gab bei Stefanie Hertel, die lange Zeit immer mit ihrem Vater auf der Bühne stand. Das war ja bei uns eher die Seltenheit, dass ich irgendwie mit ihm auf der Bühne stand. Es gab eine Fernsehsendung, das war Willkommen bei Carmen Nebel 2005, wo wir zusammen ein Duett gesungen haben. Und ansonsten waren wir halt in denselben Sendungen und bei derselben Plattenfirma. Aber die Sachen liefen schon teilweise auch sehr unabhängig voneinander.
Jetzt hast du gesagt, 2003 hast du das dann gewonnen, bist gerade in die Schule gekommen. Warst du dann der Held, der Star in deiner Klasse?
Nö. Also in der Grundschule wurde das von Seiten der Schulleitung ein bisschen hochgehalten. Die haben sich da relativ schnell sehr klar hinter mich gestellt. Wurde dann irgendwie die Aula einberufen, alle, und dann wurde ich dort irgendwie geehrt mit so einem Federkästchen und so einer Stoffmaus. Und das war mir schon damals irgendwie unangenehm.
Kuschelmaus, oder was meinst du?
Ein Kuscheltier, okay. Genau. War mir schon damals irgendwie unangenehm, so dass die dann alle, weil ich gar nicht derjenige sein wollte, der was Besonderes, also der jetzt,
du wolltest
so
ja nur Musik machen,
der jetzt ausgezeichnet wird oder irgendwie. Aber Mobbing und Co. hat sich in der Grundschule sehr, gab es sehr wenig, weil die Lehrer und die Schulleitung da sehr klar hinter mir stand und das auch einfach unterbunden hat. Und weil Johann Georgenstadt dann natürlich auch so war, dass jeder jeden kannte, alle Eltern kannten alle anderen Eltern. Und da hat sich das irgendwie so im Rahmen gehalten. Aber so mit dem Gang aufs Gymnasium wurde es dann schon ekliger.
Eklig? Richtig eklig?
Ja, schon. Also, bin jetzt nie so komplett verschwartet worden oder so, aber ich habe mir schon sehr, sehr vieles anhören dürfen und jetzt auch vieles, was jetzt weggeht von so einem klassischen Gehänsel, sondern wo dann schon noch Sachen waren, die als einen als sensiblen Charakter, glaube ich, sehr, sehr schnell brechen können.
War das der Neid oder was war das?
Ich finde es immer gar nicht so einfach, selber zu sagen, ja, die waren neidisch auf mich. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es war schon, natürlich ist es irgendwie eine komische, ein komisches Podest, auf dem man da irgendwie steht und gestellt wird und sich manchmal ja auch selber stellt. Und ich glaube, am Ende können Kinder einfach sehr grausam sein. Und ich glaube, alles, was dich irgendwie andersartig macht, was, wenn du in diesem Alter nicht zu nur so einer klassischen Masse gehörst, bist du einfach sehr schnell
der Außenseiter.
Außenseiter oder, ja. Und dann gab es da bestimmt, kann ich mir vorstellen, Gespräche auch zwischen Eltern, wie viel Geld da angeblich verdient wird und so. Und
wie viel hast du denn verdient?
Tja, nicht mal so viel, wie man denken würde. Aber wusste ich ja selber. Ich wusste als Kind nicht mal, dass da Geld verdient wird damit. Okay. Das haben ja, hat ja.
Also man hat das von dir ferngehalten.
Ja, das hätte mich auch nicht interessiert. Ich habe das irgendwann, keine Ahnung, meine Mama hat mir irgendwann dann mal irgendwas von Nudeln erklärt, so dass sie gesagt hat, ja, da gibt es immer ein paar Nudeln und ein paar Nudeln muss man wegnehmen, weil da der Staat was haben will und weil wir Krankenkasse für dich bezahlen müssen. Also gehört auch zur Wahrheit, ne? Ich war als Kind nicht familienversichert, sondern ich musste selber Renten, selbst Kranken- und Pflegeversicherung schon damals bezahlen.
Ey Mensch, du kriegst mal eine Rente ohne Ende.
Oh, ich habe jetzt meinen Bescheid gerade bekommen. Ich würde 750 Euro bekommen, wenn ich weiterhin so einzahle wie jetzt. Also nur für, falls Leute sich gefragt haben, wie reich ich bin. Oder nicht.
Na gut, mit 29 ist das schon eine satte Summe. Ich glaube, ich hatte das so vor 10 Jahren.
Ich glaube nicht.
Vor 10 Jahren war ich 40. Also ein bisschen vor mir hast du schon gearbeitet und Geld verdient.
Das Rentenniveau generell sehr gering ist.
Da brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Gut, jetzt lassen wir mal das Geld weg. Irgendwann kam dann der Punkt, wo du nicht mehr wolltest oder die Plattenfirma dich nicht mehr wollte. Oder was ist passiert? Also warum war die Flugfähigkeit letztlich vorbei?
Ich glaube, alles zusammen. Das erste war, dass die Plattenfirma nicht mehr wollte. Das hing damit zusammen, dass die Verkäufe stagnierten. Also ich habe von meinem ersten Album ungefähr 25.000 verkauft. Plus,
hilf mir bitte, das ein bisschen einzuordnen.
Mache ich gleich. Plus eine Single, diese erste Single, Spiel kleine Flugweg, hat sich auch 25.000 Mal verkauft. Das heißt, man war da 2004 bei ungefähr 50.000 Tonträgern.
Ist das jetzt viel? Ist
Ab
das
für wenig? 200.000 gibt es eine goldene Schallplatte.
Okay.
Damals war, glaube ich, so. Für eine Single oder für ein Album? Ja, irgendwie sowas. Das heißt, das war jetzt nicht so in einem Bereich, wo man jetzt sagt, das knallt jetzt völlig geisteskrank und da ist man jetzt auf einem Level mit damals Tokyo Hotel und was es da alles so gab. Aber das war schon noch ordentlich. Also 50.000 Leute oder 25.000 Leute sind zweimal in die Müller-Drogerie oder eine andere Drogerie gegangen und haben, darf man Werbung machen mit dem Podcast? Oder die, muss ich dann immer noch die anderen Marken nennen?
Wir können gerne noch die anderen Marken
nennen. Zu Mediamarkt oder zu Saturn gegangen?
Ich bin DM-Fan, also wenn wir schon bei Drogerien sind, ich bin DM-Fan.
Und haben sich so eine CD gekauft. Das war zur damaligen Zeit schon gut. Und dann kam das zweite Album und das hatte noch 5.000. Und da gab es viele Gründe für. Ich war als damals 9-Jähriger dann inzwischen auch nicht mehr ganz so niedlich wie als 6-Jähriger. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Du bist dann einfach schon ein Stück weit. Ach,
Mensch, Toni, du bist mit 29 noch niedlich.
Naja, aber aus einer
anders, weißt du, ich weiß.
Du singst dann auch nicht mehr ganz so kindlich. Also ich habe nicht mehr ganz so kindlich gesungen. Du.
Waren es die falschen Texte?
Glaube ich nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob sich da überhaupt so viel über Texte aus Konsumentensicht eine Waffel gemacht wird. Es ging einfach zurück. Und somit hat die Plattenfirma nach dem zweiten Album natürlich irgendwann gesagt, okay, das geht jetzt nicht weiter, da wird es jetzt keinen neuen Plattenvertrag geben. Es gab parallel aber Angebote von anderen Plattenfirmen. Ich weiß, dass Sony BMG damals, was heute nur noch Sony Music ist, auch angefragt hatte und der Produzenten Interesse hatten und so. Und das Grundproblem aber immer in der ganzen Geschichte war, dass natürlich am anderen Ende Leute sitzen, die am Ende ja nie Spaß dran haben, ein Kind sein Traum leben zu lassen, sondern die am Ende damit Geld verdienen wollen und die das irgendwie so groß wie möglich machen wollen. Und meine Mom, selber Grundschullehrerin, damit an einer guten geistigen und physischen und psychischen Entwicklung
interessiert.
Hat er natürlich immer irgendwie auch gesehen, okay, der will das machen und solange der das machen will, darf er das auch in einem bestimmten Rahmen machen, aber die hat schon auch immer sehr klar eingegrenzt und gesagt, was nicht geht. Und ich hätte noch ganz andere Touren spielen können damals. Ich weiß, das Kürsamer, das ist einer, der im Westen die ganzen großen Hallen hatte. Die wollten mich für so eine 30 oder 40 Shows Tournee haben, wo quasi mehrere Künstler mit sind. Und wo du dann jeden Tag in den Tourbus und so. Und wo meine Mom gesagt hat, das funktioniert nicht. Also es funktioniert nicht, wenn das Kind noch zur Schule gehen soll. Und dann hat er gesagt, ne, wir haben hier Declan, das ist gerade so ein Kinderstar aus England und der lernt dann da im Bus und dann fährt er irgendwie mal 1-2 Tage wieder in die Schule und schreibt seine Prüfungen und dann ist er wieder da. Und dann hat die gesagt, das geht nicht, das machen wir nicht. Und damit warst du natürlich auf eine Art und Weise limitiert, also du konntest natürlich nicht so Promotion machen und all dieses Ding, all dieser Zauber, den erwachsene Musiker dann machen und auch unbedingt machen wollen, um das Ding irgendwie groß zu kriegen und erfolgreich zu kriegen und dass so viele wie möglich Leute das sehen, musst du ja in viele Fernsehsendungen, du musst Autogrammtouren, Autogrammstundentouren, war damals noch ein großes Ding machen. Und das geht halt alles nicht, wenn du von Montag bis Freitag in die Schule gehst. Und am Wochenende ja auch irgendwie nicht völlig wegdrehen sollst, dass du nur unterwegs bist.
Lass dich ganz kurz fragen, hat dich das damals gestört, dass deine Mama so, ich sag mal, konservativ gedacht hat?
Ich habe ja da vieles gar nicht mitbekommen. Also vieles hat sie da von mir weggehalten.
Sozusagen von dir ferngehalten.
Ja, also ich bin da, glaube ich, in ganz viele Thematiken auch gar nicht mit reingenommen worden, was aber auch gut ist und was ich auch als Kind ja gar nicht hätte erfassen können. Mhm. Ja.
Das hat sie dir dann viel später erzählt?
Mhm. Und dann auch viel in den Gesprächen, wo es dann zu Ende ging. Genau, das wäre quasi das erste Ding, dass ich sagen muss, die Plattenfirma hatte keine Lust mehr, beziehungsweise die Plattenfirma, die ich hatte. Und dann war das so, dass die Feste der Volksmusik aber mein zweites Zuhause waren. Das heißt, die Shows, die heute Schlagerboom heißen und von Florian Silbereisen moderiert werden. Und da war ich zwischen 2005 und 2009 in jeder Sendung. Also aller,
in jeder?
Ja, in jeder, alle 2 oder 3 Monate waren da Sendungen.
Hast du ein Abo gebucht oder wie kam
das? Die haben ein Abo gebucht, ja, okay. So ähnlich. Also Winterfest der Volksmusik, Frühlingsfest der Volksmusik, dann gab es Sommerfest der Volksmusik, Herbstfest der Volksmusik. Dann gab es Adventsfest der Volksmusik, das Weihnachtsfest der Volksmusik und zwischendrin gab es manchmal noch ein Jubiläumsfest der Volksmusik oder das Hochzeitsfest der Volksmusik oder ganz viele lustige Feste der Volksmusik. Mhm. Genau, und da war ich quasi Dauergast und das hatte sich aber so ein bisschen entwickelt dahin, dass ich immer ein Lied singen durfte und dann aber auch immer noch was moderieren sollte. Das heißt, ich war dann so ein bisschen als Außenmoderator, da gab es dann so in diesen Sendungen so Schalten.
Weißt du, dass ich daran null Erinnerung habe? Mhm. Ich glaube, ich habe die ganzen Sendungen nicht gesehen.
Da wurde dann immer, also das erste Mal, wo ich das gemacht habe, das war in Erfurt, das war im Sommer 2006, Sommerfest der Volksmusik. Und da habe ich erst einen Song gesungen, ich hatte dann das Album rausgebracht, das zweite, und da gab es einen Song draus, den habe ich gesungen. Und dann gab es damals eine Volksmusikgruppierung, die hieß die Zipfelbuben. Auch nicht mal so schön. Und die hatten irgendwie so einen, die hatten so einen Mitmachsong, wo man irgendwie so eine leichte Choreo, wo es so eine Choreografie dazu gab.
Irgendwas mit Zipfelmütze halt. Oder so.
Der Song hieß Kedekedeng, war glaube ich ein Cover von einem Schlagersong, den es in den 80ern oder 90ern schon mal gab.
Ist das jetzt schlimm?
Und da gab es so eine Performance dazu, die Leute halt machen sollten. Und da gab es in dieser Sendung eine Aufgabe, dass die glaube ich mit 1000 Leuten aus Erfurt und Umgebung bis Ende der Show diesen Song tanzen sollten in der Sendung. Und das heißt, das wurde am Anfang der Sendung vorgestellt und dann wurde während der Sendung 3-mal nach draußen geschalten, wo eine Bühne aufgebaut war und wo dann immer mehr Erfurter dazugekommen sind, die diesen Song mitgetanzt haben. Mhm. Und ich war im Prinzip derjenige, der das draußen moderiert hat. Das heißt, es wurde immer von drinnen aus der Halle von Florian Silbereisen zu mir nach draußen geschaltet und ich habe so Updates gegeben, wie es gerade aussieht und wie viele Leute gerade da sind und so. Und das fanden ganz viele Leute scheinbar ganz toll, weil das natürlich auf eine Art und Weise, glaube ich, natürlich war. Und trotzdem ein bisschen unbeholfen war und damit ein bisschen süß war. Und
ach, niedlicher so.
Und das habe ich dann in jeder Sendung gemacht. Aha. Also es gab dann wurde Mireille Mathieu am roten Teppich abgeholt und Helene Fischer am roten Teppich abgeholt. Da habe ich mir mal einen Wangenkuss von Helene Fischer abgeholt.
Bitte verzeih mir, ich habe nichts davon
gesehen.
Das ist
völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Und genau. Und damit hat sich das so ein bisschen eingeschlichen, dass ich am Anfang noch sehr viel Musik und Moderation machen konnte. Und dann irgendwann nur noch Moderation. Ich habe dann 2005 oder 2006 24 Folgen Sandmännchen moderiert. Das heißt, es gab vom 1. Dezember bis 24. Dezember einen sogenannten Tonys Adventskalender. Und da kam im Prinzip das Sandmännchen-Intro und dann anstatt die Geschichte, wo...
Kann man das irgendwo nachgucken?
Ich habe das alles verwahrt.
Und komm.
Also diese ganzen Sachen, wo sonst Pittiplatsch kam.
Nein.
Und Herr Fuchs und Frau Elster kamen und... Was da noch so lustig ist, war Plumps und so.
Toni, ich dachte, ich bin gut vorbereitet. Ich habe nichts davon gesehen.
Da kamen dann 24 Folgen von mir, wo man mir quasi ein imaginäres, also man hat da in Johannstadt, das haben die auch ganz toll gemacht, dass ich es nach der Schule drehen konnte. Die haben in Johannstadt also ein altes, leerstehendes Gebäude genommen. Da gibt es
ja einige. Viele.
Und haben dann dort eine Fernsehkulisse reingebaut. Dann ist der komplette MDR mit einem Produktionsteam, die sind dann nach Johannstadt gekommen und haben dort im Prinzip so ein Kinderzimmer eingerichtet, was natürlich nicht mein Kinderzimmer war, aber mein fiktives Kinderzimmer war.
Wo die Fenster verdunkelt waren und dahinter Licht war.
Da haben dann 24 Folgen stattgefunden, wo ich im Prinzip so die Kinder durch die Weihnachtszeit begleitet habe.
Ach, wie niedlich. Wo sind die Sachen? Wo kann ich die angucken?
Weg, weit weg.
Nein.
Ja.
So, jetzt müssen wir trotzdem den Bruch machen. Irgendwann war es vorbei.
Und dann setzten sich 2009 die Produzenten der Feste-Shows, das waren damals also Jürgens Media, Michael Jürgens und Partner, setzten sich mit meiner Mom Sonntag früh an den Frühstückstisch. Also Samstag war im Prinzip noch eine Silbereisensendung, in der ich war. Da habe ich mit dem Deutschen Fernsehballett tanzen dürfen.
Nein, das auch noch.
Sehr spannend. Und,
welche Rolle hattest du da? Also was, den sterbenden Schwan oder was musstest du machen?
Nee, es war das Frühlingsfest der Volksmusik und da haben im Prinzip verschiedene Leute, die in der Sendung aufgetreten sind,
eine Narzisse gegeben.
Mit dem Fernsehballett getanzt. Okay. Und das war dann so ein internes, also ein interner Wettbewerb innerhalb dieser Sendung. Ich glaube, 5 Paare irgendwie getanzt. Und mit dem Fernsehballett. Und
nicht als Narzisse.
Nee, ich habe einen Kankan getanzt.
Nein.
Ich bin aber schon mehr geworfen worden, als dass ich selber getanzt hätte.
Wie hoch geht das Bein heute?
Wir haben dafür in Berlin 3 Tage geprobt, also mit dem Fernsehballett. Das heißt, ich bin nach Berlin gefahren, habe dort mit denen 3 Tage geprobt und ich hatte die Schmerzen meines Lebens.
Das glaube ich.
Also das von diesen Hebefiguren und so.
Das ist harte, harte Arbeit.
Ich weiß, wir haben dann so Franzbranntwein irgendwie geholt und haben mich da abends so im Hotel einbalsamiert mit Franzbranntwein, dass ich irgendwie klargekommen bin. Genau, also du musst wissen, Samstagabend habe ich dort noch performt.
Getanzt.
Also ich sage ganz bewusst performt.
Tag saßen die zum Tee bei deiner Mutter.
Und nächsten Sonntag früh haben die sich im Hotel getroffen.
Ach so, okay.
Und haben ihr eröffnet, dass sie jetzt eine Fernsehsendung im Kinderkanal für mich haben. Und da gab es Konzepte und da gab es im Prinzip schon sehr konkrete Ideen, wie das aussehen soll. Und dann haben die ihr das vorgestellt und haben gesagt, wie oft sie dort gehen müssten und so.
Und da hat die Mama wieder
und als sie fertig waren, hat meine Mutter gesagt, das wird nicht funktionieren.
Mein Kind geht in die Schule.
Und dann haben die gesagt zu ihr, ja, wenn du glaubst, du fütterst Toni umsonst, dann hast du dich geschnitten. Und das war das letzte Mal, dass wir was von denen gehört haben. Nein. Also quasi Samstagabend noch in der Sendung und Sonntag früh abgesägt, weil ich nicht so funktionieren konnte, wie die sich das gewünscht hätten.
Wenn du mir das heute so erzählst, ich mache ja auch ein bisschen meine Witze drüber, weil ich bin ja selber Mutter. Meine Tochter ist mittlerweile 16, also aus dem Gröbsten raus.
Ob ich meiner Mutter sauer bin?
Ja.
Sauer war?
Ja.
Es gab eine Zeit lang, wo ich das hätte ich so nicht ausgesprochen, aber wo so subtil schon so das Gefühl war, dass sie da irgendwas entschieden hat, weswegen das weniger geworden ist. Aber es ist ja auch weniger dann mit Auftritten geworden. Ne? Also, weil das ist ja dann auch ein klassisches Ding, wenn du nicht mehr im Fernsehen bist und nicht mehr auf der Bildfläche bist, dann kriegst du auch keine Auftritte mehr. Und das wollte ich ja eigentlich machen. Also, ich wollte ja auf die Bühne, das mit dem Moderieren und so, das war lustig. Aber eigentlich wollte ich auf die Bühne. Und ich hatte dann schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich das jetzt weniger machen durfte, weil sie das so entschieden hat. Und gleichzeitig lag darin, und das habe ich auch damals schon gesehen, ein großer Segen, dass ich gecheckt habe, ich kann mir jetzt noch überlegen, was ich eigentlich machen will. Ich habe mit 12, 13, so ähnlich zu der Zeit, den ersten Schulhof-Liebeskummer gehabt. Und habe gemerkt, dass ich mich so der
warte, Moment.
Ja.
Die alte Frau muss ich hinsetzen und jetzt diese Geschichte wirklich genießen. Auf die habe ich mich gefreut, weil du sie mir ja schon mal ähnlich erzählt hast. Also.
Naja, also der richtig große Liebeskummer kommt
noch
später.
Na gut, dann setze ich mich ganz entspannt.
Das war so der erste Schulhof-Liebeskummer, wo man mal irgendwie in jemanden verknallt war und dann so gefragt hat, ob man sich vielleicht mal küssen könnte auf dem Schulhof und es nicht erwidert wurde, so, weißt du? So.
Was, ihr habt euch gefragt, ob ihr euch küsst?
Natürlich.
Nein.
War wild unterwegs, schon zeitig. und dann habe ich so gedacht, habe ich so gemerkt, dass ich in der Musik so ein Ventil gefunden. Ich habe damals ganz viel angefangen, Rosenstolz zu hören und Silbermond zu hören. Es war ja auch gerade so die Deutschpop-Ära oder Deutschrock-Ära damals, wo sie die ersten.
Ich nicke.
Wo Deutsch ganz lange out war.
Habe ich alles gesehen und alles gehört.
Ja. Und dann.
Ich bin wieder bei dir.
Dann kamen langsam wieder so deutsche Sachen. Rosenstolz, Silbermond, wir sind Helden, Juli. Und das habe ich damals alles gehört. Und das war ehrlich gesagt noch meine erste Hörexperience, die nichts mit Randfichten zu tun hatte. Und Schlümpfe habe ich dann auch gehört. Also, das heißt, es war das erste Mal, wo es ein bisschen um ernsthaftere Musik ging, würde ich sagen. Und habe da schon relativ schnell gecheckt, dass, glaube ich, irgendwie ein emotionaler und romantisierender Typ in mir wohnt, schon damals. Und habe halt angefangen, dann den Schmerz, den ich gespürt habe, über diese, was eigentlich sehr witzig jetzt klingt, über diese erste Zurückweisung da irgendwie in Musik zu kanalisieren. Und habe da so erste Songs geschrieben an meinem Keyboard, was ich damals hatte, wo ganz ekelhafter Schnulz rausgelaufen ist und der Schmalz. Also das.
Sag mir eine Zeile. eine Zeile, komm.
Ich müsste jetzt wirklich drüber nachdenken, wie die
Songs... Ja, denk nach, wir haben Zeit.
Songs hießen.
Eine Zeile.
Ich weiß es nicht mehr. Ich kann das wirklich nicht mehr sagen.
Also so
ich
schlimm?
Ich sag das nicht, weil ich es nicht mehr sagen will. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Vielleicht fällt mir es im Laufe des...
Okay.
Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Aber es waren ganz schlimme Herzschmerzgeschichten. Wo man quasi die Zurückweisung des, heute würde man sagen, die Zurückweisung vom Crush, also vom Schwarm, hätte man früher gesagt.
Also Crush.
Hochstilisiert hat.
Ich habe ein Problem mit dieser Sprache.
Hochstilisiert, deswegen habe ich noch Schwarm gesagt. Hochstilisiert hat zu absolutem Herzschmerz, der einer Trennung gleicht, die man nach 20 Jahren Ehe und 5 gemeinsamen Kindern hat, weil der eine den anderen betrogen hat. Weißt du, was ich meine? Das meine ich mit übertrieben viel Schmalz und Schnulz.
Okay, gut. Aber das war der Anfang, wo du wusstest, ich brauche Musik.
Das war der Anfang, wo ich gemerkt habe, Musik wird für mich zum Ventil. Mhm. Nicht nur zum, ich habe da Spaß und stehe auf der Bühne, sondern zum Ventil von, irgendwie kann ich was Eigenes in Musik packen, was ich bis dahin ja nicht gemacht habe. Ich habe ja keine eigenen Songs
geschrieben. Wie hast du das so vorgespielt, so die ersten Sachen?
Niemandem, lange Zeit, weil das, glaube ich, auch niemand hören wollte. Also, weil das meine Eltern auch nicht interessiert hat, so richtig, und was ich da von Schnulz schreibe. Und dann habe ich relativ schnell beschlossen, da habe ich übrigens gleich noch einen Hot Take für dich, habe ich relativ schnell beschlossen, dass ich eine Band gründe.
Ey, cool.
Und habe dann mit
eine Schulband, 13, oder?
Eine Schülerband gegründet.
Cool. Ja. Rechtgymnasium, oder?
Rechtgymnasium, genau. Also wir waren nicht alle aus derselben Schule. Es war auch gar nicht so leicht, da Leute zu finden, aber schon damals war ehrlich gesagt die Idee, ich denke, ein bisschen egoistisch, gar nicht, dass ich unbedingt in der Band spielen wollte, sondern ich wollte irgendwie meine Musik unter die Leute bringen.
Mhm.
Genau.
Wie hieß die Band?
Boah, das gab auch richtig wilde Namen. Die hieß erst Starlight, dann hieß die Sternlicht.
Starlight.
Dann hieß die Sternlicht. Starlight. Übelst kreativ. Ja, und dann hieß die irgendwann Takeaway. Und das,
Takeaway.
Ja. Und das war auch eine ganz wilde Zeit, weil ich weiß, dass wir damals ein Interview mit Katja Lippmann-Wagner hatte und die mich, glaube ich, tierisch unsympathisch fand.
Ehrlich?
Ja, das wäre nämlich der Hot Take gewesen, dass ich eigentlich damit einsteigen wollte, dass ich ziemlich lange das Gefühl hatte, dass du mich gar nicht so gut leiden kannst.
Was? Daran kann ich mich nicht erinnern.
Gut, ich weiß das noch. Ja.
Toni, Scheibenglitzer.
Du hast sogar mehrere Artikel darüber geschrieben.
Echt? Mhm. Hast du die noch in deinem Archiv? Darf ich mal nachlesen? Ich
garantiert irgendwo finden. Und ich bin damals auf deinen journalistisch richtigen Konjunktiv nicht klargekommen. Also du zitierst ja ganz, also wenn du Leute zitierst, zitierst du richtig, was ganz viele Leute nicht richtig machen.
Ist das jetzt ein Kompliment für mich?
Eigentlich schon.
Aber?
So, dass wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass du dann schreibst, er habe das Gefühl. Und ich finde, in diesem, da steckt immer so eine, ich habe da immer so einen Zweifel rausgelesen. Weil man ja nicht schreibt, er hat das Gefühl, sondern man schreibt ja, er habe das Gefühl.
Ja.
Und das ist ja richtig. Ja, richtig. Ich habe dann selber später Journalismus studiert und habe das quasi gecheckt.
Ach so, du hast meinetwegen Journalismus studiert.
Ich habe nur deinetwegen, nur um diese Wunde zu heilen, Journalismus studiert.
Ist mir klar.
Ich habe dann später schon gecheckt, dass das total richtig so ist und dass ich das dann irgendwann ja selber so gemacht habe. Aber als 13-Jähriger habe ich immer gedacht,
ich kann dich nicht leiden, hast du gedacht?
Ich glaube auch, dass du mich wirklich nicht... Du hast das auch mal zu mir gesagt irgendwann.
Echt?
Ja.
So ehrlich war ich.
Ja, so ehrlich warst du.
Heute tue ich so, als kann ich dich leiden. Nein, Quatsch.
Also du hast mir dann irgendwann mal erzählt, dass ich dir viel gesättelter vorkomme und jetzt viel ruhiger vorkomme und dass du früher mal so das Gefühl hattest, das ist alles ein bisschen drüber und so. Und das war's, also Spoiler Alert, das war's zu der Zeit auch.
Also ich möchte ein was jetzt mal an dieser Stelle sagen. Ich kann Toni richtig gut leiden. Und Sie hören ja jetzt nur den Teil, den wir aufzeichnen. Wir hatten eigentlich vorhin schon ein Thema, wo wir gesagt haben, könnte schon fast ein Podcast werden.
Ja, schon.
Nee, wirklich. Also ich rede gern mit dir.
Ja, es freut mich. Ich rede auch gern mit dir.
Ich mag deine Musik. Also das hat mich ja ein bisschen schockiert, weil...
Dich hat schockiert, dass du meine Musik magst?
Nein.
Und du kannst mich wirklich leiden?
Ja, alles. Nein, pass auf. Jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt müssen wir erstmal den Bogen schlagen. Jetzt kommen wir zu deiner Liebesgeschichte, bitte. Okay. Irgendwann wusstest du, ich muss Musik machen, um anderen Menschen,
genau,
jetzt sage ich was, du würdest es nicht so sagen, aber ich darf es so sagen, das Leben zu retten. Denn irgendwann kam der erste richtig große Liebeskummer.
Mhm.
Und was ist dann passiert?
Der erste richtig große Liebeskummer kam insofern, dass ich mit 13, 14 eine erste Beziehung angefangen habe. Also eine erste romantische Beziehung. Und ich kann Leute denken hören, während sie das hören, dass man mit 13 und 14 so die Augen verdreht und sagt, Beziehung. Aber es war schon so, das ging so mit, das war dort, dann, dort wurde dann auf dem Schulhof geknutscht, final. Also dort war das nicht mehr nur der Wunsch, sondern.
Also ganz ehrlich, mit 13, 14 gibt es Menschen, die haben schon erste richtige Beziehungen. Das ist so.
Genau, war dann auch so. Und dann waren wir 2 Jahre zusammen. Und das hat sich schon so gemausert Liebe. Von, dass ich würde das heute nicht als meine erste große Liebe bezeichnen. Die kam hinterher, das war dann quasi die Frau danach. Aber die erste Liebe. Das erste Mal verknallt sein, verliebt sein, das erste Mal Dinge machen, die man so macht als zwei verliebte Menschen. Und war eine Zeit, wo mir es generell auch sehr, sehr schlecht ging. Hab damals angefangen, nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter zu entwickeln. Bin mit 14 zu Hause ausgezogen, also mit 14 in eine eigene Wohnung gezogen.
Konntest du dir das einfach leisten? Hatte das was
meine Eltern haben das bezahlt quasi. Also die Möglichkeit wäre gewesen, entweder wir ziehen zusammen eine größere Wohnung oder wir haben 2 Wohnungen und da wir damals nicht gut miteinander klarkamen, war das irgendwie für alle Seiten.
Habt ihr dann in einem Haus gewohnt?
Ja,
oder?
Genau. Ja, okay. Aber eigene Wohnung, eigene Tür dazwischen und auch eigener Haushalt ab 14 im Prinzip.
Musstest du selber Wäsche waschen?
Selber Wäsche waschen, selber kochen. Selber putzen. Hat mich jetzt aber nie unbedingt dümmer gemacht, ehrlich gesagt. Also klar habe ich mir manchmal dann schon so gesagt, so wenn ich dann bei anderen Leuten war, geil, die kriegen das alles noch zu Hause, aber ich musste sehr zeitig selbstständig sein und bin da heute auch auf eine Art und Weise sehr dankbar dafür. Genau. Und habe zu meiner Mom kein gutes Verhältnis gehabt und war auch in der Schule das klassische Mobbing-Opfer. Und was ich eigentlich gehofft hatte, dass ich, wenn ich jetzt mit einer Schülerband da modernere Musik mache, keine Volksmusik mehr mache, dass das dann Leute vielleicht toll finden könnten und nicht vielleicht, dass die so, und die haben mich trotzdem genauso gemobbt. Die haben mich ehrlich gesagt, glaube ich, noch schlimmer gemobbt als früher.
Das ist Neid.
Ja, das war Neid, aber das war auch, ich war damals auch 13 und 14 und ich war damals auch.
Du warst schon was Besonderes, du hattest eine eigene Wohnung.
Aber ich war damals auch kein Geiler. Also ich hätte mich, glaube ich, selber auch unsympathisch gefunden.
Deshalb fand ich dich wahrscheinlich unsympathisch.
Vermutlich,
weil das war ja die Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Okay.
Ist besser geworden, aber ich würde bis heute sagen, dass ich ein unsicherer Mensch bin und dass ich sehr, sehr viele, was ist das deutsche Wort für Issues, sehr, sehr viele Problemfelder bei mir selber sehe und ich habe diese Unsicherheit sehr lange überspielen müssen, um nicht verletzlich zu sein. Also in dieser Mobbingphase, wenn ich denen gezeigt hätte, wie sehr mich das trifft, was die da machen, hätte ich, weiß ich nicht, was ich da heute mit mir wäre. Ich habe mir quasi so einen Panzer angelegt, um den Leuten nicht zu zeigen, wie verletzlich ich bin. Plus, ich habe das überspielt. Und das ist natürlich was, was man dann, was Leute als überheblich wahrnehmen und als arrogant und als eingebildet. War ich aber, würde ich für mich behaupten, tief im Herzen nie. Aber es war einfach eine Art und Weise, meine Unsicherheit zu überspielen.
Toni, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal dahin kommen, ne? Also,
pass auf. Genau, in dieser Phase, warum ich das erzähle, ist, dass das ganz wichtig ist, weil man da, glaube ich, versteht, wer dieses Mädchen damals für mich war.
Ja.
Weil die einzige war, die mich die mir Halt gegeben hat und die mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, gut zu sein und richtig zu sein und toll zu sein. Und das hat mich natürlich unglaublich sehr gecatcht und war unglaublich schön. Und da habe ich natürlich gedacht, wie man das mit 14 dann so ganz naiv macht. Das ist die große Liebe, mit der ich alt werde, die mich niemals verlassen wird.
Hast du das mit 14 wirklich gedacht? Okay, gut.
Aus tiefstem Herzen.
Aber es kam dann anders.
Das kam anders. Die hat mich nach 2 Jahren...
ausgetauscht.
Beschissen. Das war... Als Erwachsener würde man sagen, man hatte sich dann schon so ein bisschen auseinandergelebt. Und es war nicht mehr ganz dasselbe, wie es war. Und... glaube ich, weil man mit 14 Jahren überhaupt keinen Dunst hat oder selbst mit 15 dann noch nicht. Ne? Wir waren ja dann am Ende 15, 16 so, wie man eine Beziehung führt und was es da für Skills braucht und so. Wir waren ja alle beide super unreif und
Es gibt auch Beziehungen, die halten.
Das gibt es, aber ich glaube, die sind tatsächlich mittlerweile sehr, sehr, sehr selten. Meine Schwester hat auch ihren ersten Freund geheiratet, aber das ist, sehe ich sehr, sehr selten. Ja, und dann ist die auf einer Hausparty. Also das, was man mit 15, 16 so klassisch gemacht hat, die Eltern sind das Wochenende nicht da, wir schmeißen eine Fehde zu Hause und zerstören die Wohnung und dann gucken wir Sonntag irgendwie, wie wir es aufgeräumt kriegen. Da hat sie mit einem anderen Typen geschlafen, darf man das so sagen? Ja, genau. Und das hat mich als 15, fast 16-Jähriger komplett zerstört.
Sie hat es dir dann gestanden? Du hast es mitgekriegt?
Sie hat mir es nicht gleich gestanden. Also sie hat sich erst von mir getrennt und hat mir das so ein bisschen in die Schuhe geschoben, dass ich schuld wäre, weil, keine Ahnung, Baum. Und dann war sie aber 3 Tage später mit jemand anders zusammen, quasi mit dem da was lief. Und dann habe ich natürlich da um sie gekämpft und wollte sie zurückhaben, weil ich sie ja geliebt habe und weil ich ja mit ihr alt werden wollte. Und dann ist dann irgendwann in all dem rausgekommen, also irgendwann hieß es dann, die hätten sich da geküsst an dem Abend. Und dann irgendwann hat sie mir dann gestanden, dass da auch mehr war. Und dann wollte, dann ist das die klassische toxische Geschichte mit 15, wenn man nicht weiß, was man wert ist, dann wollte er sie nicht mehr und dann ist sie wieder bei mir angekommen und ich habe sie wieder zurückgenommen und dann waren wir wieder zusammen und dann wollte sie aber wieder ihn und es war also komplett gestört, eigentlich aus heutiger Sicht.
Und für dich gab es einen Absturz, einen seelischen?
Einen seelischen Absturz, ja. Und ich habe damals in dieser Zeit, wo sie mir im Prinzip das erste Mal fremdgegangen ist und sie von mir getrennt hat, da habe ich einen Song gehört. Der hieß Nur die Nacht und war von einer Deutsch-Rock-Indie-Kapelle, die hieß Bakushan. Die haben sich nach 2 Alben aufgelöst, relativ schnell. Okay. Das war das 2. Album damals schon, also die gab es kurz drauf nicht mehr. Die hatten einen Song, der hieß Nur die Nacht. Und der Text ist, also es gab eine Zeile in dem Song, die hieß Die Zeit heilt, was sie kann, doch nichts für immer. Und im Refrain hieß es dann irgendwie noch weiter, du fehlst mir, nichts wird, wie es war. Und man sagt, es wird schon wieder, doch es stimmt nicht, nichts wird, wie es war. Dieser Song hat mich durch diese Phase getragen.
Der hat dich verstanden, der Song.
Weil ich gedacht habe, es ist übelst krass, da ist irgendjemand, der offensichtlich dasselbe gefühlt haben muss, was ich gerade fühle. Und ich habe diesen Song immer und immer wieder gehört. Und der
wie ging, oft in etwa?
Weiß ich nicht. Hunderte, tausende, hunderte Male. Mehrere hundert Male. Und das war jedes Mal.
Hast du das schon gestreamt oder hattest du noch das Album? Oder
nee, das hat man sich noch runter, das habe ich mir noch ganz illegal runtergeladen.
Okay, damals. Alles klar.
Hm? Das ist verjährt, ja, ne? Ich hoffe schon, ja. 7, ja, gut. Hm. Genau, ganz illegal runtergeladen damals. Und das war jedes Mal wie eine 3,5-minütige Umarmung. Also wie als wenn dich 3,5 Minuten...
Da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Da kriegt die alte Frau Gänsehaut. Das hat er mir genauso schon mal erzählt. Und da habe ich Gänsehaut, weil ich das so gut nachvollziehen kann. Mhm.
Ich glaube, an der Stelle, spätestens da, habe ich entschieden, dass ich das genauso machen will. Dass ich dem Leben oder der Musik oder anderen Menschen was zurückgeben will.
Also du willst Leben retten.
Dass ich irgendwann die Songs schreibe, die sich andere Leute reinziehen, wenn die in der Scheiße ihres Lebens stehen.
Und, lieber Toni, auch das hast du mir schon mal erzählt. Und ich kann dich wirklich leiden und ich mag deine Musik. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, aber du erklärst mir gleich, warum ich doch deine Zielgruppe bin. Es gibt Menschen, die spiegeln dir genau das.
Ja, also es hat schon dann mit dem, ich habe den ersten Song rausgebracht, der hieß Sommerregen. Mhm. Der erzählt eigentlich auch von dieser Trennungsgeschichte so ein bisschen, aber auch ganz schnulzig und ganz schmalzig. Ich mag ich gar nicht mehr. Ich muss den jetzt auf Tour wieder spielen, weil das halt der Song ist, den viele Leute von früher noch von mir kennen. Also die jetzt wirklich seit 2013, ich habe dann 2013 dieses Toni-Projekt quasi gegründet. Und da gibt es halt Leute, die kommen auch seitdem. Sind nicht so viele, aber die sind da und die wollen immer wieder diesen Song hören. Und ich mag den eigentlich gar nicht mehr so sehr, weil ich den heute nicht nochmal so schreiben würde. Aber damals hat der ziemlich die Runde gemacht, insofern, dass der 2 Jahre später als Remix von verschiedenen DJs in fast allen Diskotheken in Deutschland die Runde gemacht hat. Gar nicht so viele Leute wussten, dass der Song von mir ist, weil es dann ganz oft immer nur um den DJ ging und so. Aber wir haben 2015, da war ich dann 18, inzwischen Leute, Freunde von mir, die waren in der Disco und haben mir dann immer so Sprachnachrichten geschickt oder Videos geschickt, die sie aufgenommen haben.
Hey, schau mal, Toni.
Ja, dein Song läuft hier gerade und es war damals richtig krass, in welchen großen Clubs das lief, in welchen Teilen von Deutschland da Videos kamen. Und ging es damals schon los, dass ich bei Instagram war damals gerade im Kommen, ich gesehen habe, dass super viele, dass, also wenn ich den Hashtag Sommerregen eingegeben habe, dass super viele junge Mädels, hauptsächlich Mädels, Bilder von sich hochgeladen haben, wo der Songtext von Sommerregen drunter stand oder so Zeilen aus dem Songtext und so. Und wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, krass, also es funktioniert insofern, dass irgendwie Leute diesen Song mögen. Und in dem Falle war es noch schön, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, die mögen den nicht wegen mir, weil sie meine Freunde sind oder weil sie meine Eltern sind. Weil zu Schülerbandzeiten war das immer so, dass dann halt deine ganzen Freunde und deine Eltern auf die Events gekommen sind. Aber da hat sich ja niemand jetzt ernsthaft für deine Musik interessiert.
Oder, Ängste also, nicht?
Nee. Doch. Die war ja auch scheiße. Also mal ganz ehrlich, wir waren richtig schlecht und wir dachten, wir sind's. So. Und das war auch die Attitude, mit der wir damals rumgelaufen sind. Deswegen waren wir, glaube ich, auch so
beliebt.
So beliebt, genau. genau, und dann, ich habe ja dann weiter Musik gemacht. Ich habe mittlerweile 4 Alben aufgenommen. Und eine Geschichte, die mich immer wieder sehr bewegt, auch wenn ich die heute noch erzähle, ist, dass mir mal jemand geschrieben hat, dass ich nicht wüsste, wie oft ich ihr schon das Leben gerettet habe mit meiner Musik. Und dass
ich krieg Gänsehaut.
Sie immer, wenn sie Sie hat geschrieben, immer wenn es ganz finster in ihr ist, hört sie meine Musik. Und hat sich quasi dafür bedankt.
Und dann wird es wieder hell.
Offensichtlich. Also zumindest so hell, zumindest, dass man vielleicht das Gefühl, ich habe mich da manchmal gefragt, weil es ist ja an ganz vielen Stellen jetzt gar nicht die krass hoffnungsvolle Musik und die krasse Musik, die erzählt, dass alles gut wird und so. Aber vielleicht ist es genau das, wie ich es empfunden habe, dass ich einfach das Gefühl habe, hier ist irgendwas, was mich hält. Und wenn da jemand ist, der heute die Kraft hat, darüber zu singen und darüber zu schreiben, vielleicht ist das ein Indiz dafür, dass man es rausschaffen kann aus diesem Schmerz oder so. Ich weiß es nicht. Aber das bewegt mich bis heute sehr. Und solche Nachrichten gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Jetzt nicht alle in dieser krassen Intensität, dass es darum geht, dass jemand sich das Leben nehmen wollte oder so. Aber einfach, dass Leute schreiben, dass diese Songs sie begleiten. Durch Trennungen, durch schwere Phasen, durch Scheidungen, durch Verlust von Familie, von Partnern. Und das ist schon schön irgendwie. Und am Ende des, wenn ich es ganz runterbrechen müsste, das, warum ich es mache.
Also vor 14 Jahren hast du die Entscheidung getroffen, ich lebe irgendwann mal von meiner Musik.
13 Jahren, ja.
Ja, genau, so in etwa. Mhm. Ne?
Aber ja, also das war schon der ferne Wunsch, aber das war jetzt nicht der Antrieb, die Entscheidung zu treffen. Der Antrieb, die Entscheidung zu treffen, war, ich will Musik machen und ich will, dass Leute Songs hören und da irgendwie Kraft rausziehen.
Ja, genau, richtig.
Plus, es wäre schön, da irgendwann davon leben zu können.
Genau, gut, also von irgendwas muss man ja, also leben, das ist ja ganz einfach.
Aber da macht man sich als 15, 16-Jähriger noch keine Waffel drüber, da denkst du einfach, ja, es wird schon alles irgendwie.
Wann ändert denn sich das? Oder wann hat sich das bei dir geändert?
Wenn dein Studium vorbei ist und...
Du hast Journalismus studiert.
Ich habe Medienmanagement mit Vertiefungsrichtung Journalismus studiert, digital.
Das wolltest du aber nie machen.
Och, ich fand das spannend und ich habe das auch sehr geliebt und ich glaube, es hat mich auch schon nochmal weitergebildet, so im ganz klassischen Sinne. Aber ich wollte das nie als Haupt, also jetzt Job machen oder so. Ich wollte eigentlich lieber der sein, über den geschrieben wird, als.
Mache ich
also gar nicht so, gar nicht so aus narzisstischer Sicht, sondern so, dass ich unbedingt wichtig sein will, sondern weil ich dann die Hoffnung hatte, dass dann ja wieder mehr Leute meine Mucke hören können oder so.
Gut.
Hat mich aber, wenn ich das noch sagen darf, glaube an mancher Stelle ein bisschen geschult, dass ich schon relativ schnell checke, wenn mich jemand anruft, jetzt gar nicht von einer immer sehr, wie ich finde, sehr, sehr freundlich intendierten freien Presse oder vom Blick, sondern wenn die Bild-Zeitung anruft oder die Chemnitzer Morgenpost, dass ich dann bei mancher Frage schon checke, was die
Du hast einen siebten Sinn entwickelt, sozusagen. Wann kam denn dann der Moment, wo du gesagt hast, also jetzt muss alles anders werden, ich muss ja auch von irgendwas leben?
Der kam durch Corona. Ich habe nämlich während Corona dann 2 Jahre richtig arbeiten müssen.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe in einer größeren Werbeagentur gearbeitet und war dort Marketingleitung und Social Media Manager. Mhm. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, bin auch bis heute sehr dankbar dafür, weil es mich durch diese Zeit finanziell irgendwie gebracht hat, weil damals ja musikalisch nicht so viel zu machen ging. Also das heißt,
Konzerte noch geben können.
Haben wir auch gemacht.
Ja, habt ihr gemacht?
Mit meinem Dad damals so ein paar Hofkonzerte für so, vor so Pflegeheimen und Altenheimen und so gespielt. Genau, aber im Prinzip während des Studiums habe ich auch schon Musik gemacht, habe ich auch schon zu Großteilen meine Brötchen verdient, aber als Student habe ich in einer 215-Euro-WG-Bude gewohnt und hatte ja nicht viele Ausgaben. Und da
stand aber noch nicht Toni drüber, oder?
Ach, da stand schon Toni drüber.
Da
habe ich schon 2 Alben gemacht zu der Zeit. Und
ich muss das alles so ein bisschen zeitlich einordnen.
Genau. Hab aber parallel damals auch schon mit meinem Dad viel Musik gemacht und viel ihn als Musiker begleitet und so. Hab mich da quasi auch gerne dann immer ins zweite Glied gestellt und hab dann einfach gedient und einfach nur Musik gemacht. Und das kann ich schon auch. Also ich muss nicht immer zwingend der sein, der die Marschroute vorgibt und der seine Vision lebt. Das mache ich gern, aber es gibt auch Stellen, wo ich dann einfach
ganz... Also du bist Rampensau, kannst aber auch gerne im Hintergrund stehen.
Ja, würde ich schon sagen. Und okay. Ich mag auch beides, weil natürlich dieses im Hintergrund stehen auch seine Vorteile hat. Vorteile haben kann an mancher Stelle und weniger Verantwortung mit sich bringt. Wenn ich einfach nur komme und spiele, was mir jemand vorgegeben hat, dann kann ich meinen Job gut machen, muss mir aber keine Waffel darüber machen, welches Set wir da jetzt spielen und was meine tieferen Gedanken dahinter sind und so, weil das ist ja alles Zeit und auch viel Nerven. Genau, und dann habe ich diese 2 Jahre da in der Werbeagentur gearbeitet. Wie gesagt, bin da sehr dankbar für. Es hat mich finanziell auch teilweise sehr getragen. Aber da habe ich sehr deutlich gespürt, was ich auf gar keinen Fall für mein Leben möchte.
Richtig arbeiten.
Richtig, genau.
Entschuldigung, den musste ich jetzt bringen. Ja.
gar keinen Fall richtig arbeiten. Weil das, was ich mache, ist auch auf gar keinen Fall richtige Arbeit.
Wenn du mir diesen Ball hinlegst, dann bitteschön.
Ich finde das super, weil das ja tatsächlich ganz häufig die öffentliche Wahrnehmung ist von Leuten, die Musik machen.
Aber übrigens, ist es doch wirklich so, Musiker arbeiten nie, oder? Nee.
Anderthalbe Stunde höchstens am Wochenende auf der Bühne und verdienen einen Haufen Kohle.
Okay. Ja. Und ansonsten schlafen sie, oder?
Schlafen, Saus und Braus leben, genau.
Sekt, Champagner.
Koks und, ja, genau.
Nein, bitte nicht.
Nein, also ich...
Völliger Schwachsinn.
Ich habe ein sehr, sehr volles Leben. Ich liegt aber auch daran, dass ich fast alles selber mache, dass ich wirklich, man würde heute sagen, Do-It-Yourself-Artist bin.
Ah, cool. Hilf mir, wie sieht deine Woche aus?
Jede Woche anders und jeder Tag anders. Es gibt einen Luxus, den ich mir tatsächlich gönne. Und
du schläfst aus.
Eins von wenigen Musiker-Klischees. Ich schlafe gerne aus.
Das heißt, Toni, wenn ich singen könnte, ich wäre Musiker, glaub's mir.
Ich gehe meistens sehr spät ins Bett, weil ich auch eine Nachteule bin und nachts auch gern kreativ bin. Und nachts nervt niemand, nachts ruft niemand mehr an, nachts klingelt die Post näher an der Tür und nachts kann ich einfach...
Es gibt Projekte, also ich bin ja nicht nur Tagesjournalistin, ne? Sondern es gibt ja auch manchmal so größere Projekte, die ich habe. Also Willkommen im Erzgebirge fällt mir da so ein Tuchmagazin von Blick und Freie Presse. Da arbeite ich nachts.
Ja.
Weil es klingelt niemand, du kannst dich in deine Texte ergeben. Ja. Du bist ganz allein mit dir und deinem Text.
Das schöne Wetter hält dich auch nicht ab. Weißt du,
genau, richtig.
Genau. Und dann gehe ich meistens so gegen 2 ins Bett und schlafe dann halb bis 10. Also alles unter 8 Stunden ist Mittagsschlaf für mich. Mhm. Und wenn ich nicht mindestens 8 Stunden Schlaf habe, bin ich zu nichts zu gebrauchen und dann möchte mir auch niemand in die Quere kommen.
Bist du ein Morgenmuffel?
Ich bin kein Morgenmuffel. Ich wache direkt früh auf und habe gute Laune und singe alle Leute voll. Das sind dann eher die, mache ich eher zum Morgenmuffel damit. Aber das ist ja das Schöne, dass wenn ich um 10 aufstehe, dass meistens alle schon weg sind. Und ich damit quasi gar niemanden am Sack gehe.
Was heißt denn, du wohnst noch in einer WG oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also aktuell wohne ich in einer Zweier-WG mit einem meiner besten Freunde zusammen in Leipzig.
Der macht auch Musik oder geht der richtig arbeiten?
Der ist Schlagzeuglehrer unter anderem. Also der hat schon
musikalischen
Bezug. Genau, der muss richtig arbeiten. und dann, also der arbeitet.
Macht ja auch ab und zu mal zusammen Musik.
Nee, weil sich unsere Kombination von richtiger und falscher Arbeit nicht wirklich. Nee. Ja, wir haben auch schon zusammen Musik gemacht, aber jetzt nicht hauptsächlich.
Toni, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also,
du willst den Tagesablauf von mir sehen? Genau. Also ich schlafe aus. Dann versuche ich ehrlich gesagt, mich erstmal persönlich ein bisschen zu setteln. Also das heißt, ich koche mir einen Kaffee. Ich bin.
Von mir wolltest du einen Tee?
Ja, weil ich
den Kaffee schon hatte.
Weil ich kein Koffein mehr zu mir nehme seit 3 Jahren.
Aha.
Das heißt, ich trinke entkoffeinierten Kaffee.
Aha.
Neudeutsch Decaf-Kaffee.
Und warum?
Weil ich stellenweise Angst- und Panikpatient war und das ja am Ende alles darauf basiert, dass in deinem Körper zu viele Stresshormone sind. Koffein funktioniert so, dass dein Gehirn Stresshormone in deinen Körper ausschüttet und wenn dein Körper sehr sensibel für Stress ist, sollte man alles eliminieren, was noch mehr Stresshormone ausschütten lässt.
Kann ich alles nachvollziehen, verstehe ich durchaus, aber warum dann den Kaffee am frühen Morgen?
Weil ich einfach Kaffee vom Geschmack her sehr liebe und weil ich dieses Ritual sehr liebe und weil ich diese 5 bis 10 Minuten Zeit für sich sehr liebe und brauche.
Meine 16-jährige Tochter sagt nämlich immer zu mir, Mama, dein Körper ist durchaus selber in der Lage, dich erstmal munter zu machen, also du brauchst kein Koffein.
Genau. Und die Wahrheit ist, du brauchst eigentlich, also der Kaffee macht dich auch nicht wirklich wach.
Weiß ich jetzt nicht.
Leute, die sagen, sie brauchen 3 Tassen Kaffee, um wach zu werden, dann ist es meistens nicht der Koffein, der die wach macht, sondern meistens das Wasser. Also du brauchst, wenn du früh müde bist, eigentlich Wasser. Dein Körper braucht Wasser. Wenn du früh müde bist und trinkst 1 Liter Wasser, bist du hinterher wach.
Also ich bleib jetzt mal bei meiner Tochter, ne? Die sagt immer zu mir, mein Körper ist ja wohl in der Lage, selber munter zu werden. Stimmt. Das ist so irgendwas, was der Körper da ausschüttet. Ich kenne mich nicht aus, aber ich habe es ausprobiert und das stimmt. Mhm. Allerdings kommt ja dann irgendwann die Müdigkeitsphase. Trotzdem, wenn man kein Koffein hat, du weißt ja, manchmal muss ich Frühdienst machen. Da klingelt 2.30 Uhr.
Da gehe ich ins Bett.
Ja, da denke ich jetzt zukünftig an dich, da stehe ich dann auf.
Und freust dich, dass du einer richtigen Arbeit nachgehst. Und
genau.
Und Lotterleben.
Natürlich. So.
Ich glaube, das wird der Running Gag, der uns durch diese Folge begleiten wird jetzt.
Dann bin ich um 4 im Studio.
Ganz kurz müssen wir Running Gag aufklären.
Nee. Das wissen die Leute. Also das ist der Gag, der immer wieder
kommt. Ein laufender Witz.
Der immer wieder kommt. Genau. Nee, auf jeden Fall, dann bin ich um 4 im Studio. Bis um 6 geht's so circa. Aber um 6 brauche ich dann was. Also dann ist sozusagen das, was mein Körper selber ausschüttet, um munter zu werden, aufgebraucht. Was machst du denn dann? Das wäre ja dann bei dir 14 Uhr so in etwa.
Ich gesagt, komm, naja, Powernap, also einen kurzen Mittagsschlaf.
Geht um 6 nicht im Studio.
Ja, bei mir schon, weil ich nicht richtig arbeite. nee, ansonsten Wasser trinken, rausgehen, frische Luft, spazieren gehen.
Das hilft dann alles.
Hilft dann, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt, so krasse Tiefs habe ich gar nicht. Kommt dann immer drauf, ich glaube, es kommt sehr noch mit drauf an, ohne dass wir einen Ernährungspodcast draus machen wollen. Ich glaube, es kommt noch sehr drauf an, was man dann isst. Also auch wie schwer man isst zum Mittag zum Beispiel. Wenn ich bis Mittag nichts esse und dann mir irgendwie 3 Klöße reinfeuere, dann bin ich auch müde.
Also um ehrlich zu sein, das ist ja auch so eine Sache mit dem Essen, ne? Also wenn ich Frühdienst habe, dann bin ich wirklich jemand, der früh was essen muss.
Ich kann früh nichts essen.
Ja, normalerweise ich auch nicht. Also eine gute Zeit, um mit Essen zu beginnen, ist eigentlich Mittag. Aber wenn ich Frühdienst habe, um 6 habe ich so viel Hunger, also wirklich einen richtigen Hungerast, dass ich dann was essen muss. Ja. Aber jetzt schließt sich der Kreis. Ich esse dann und dann wäre ich müde.
Mhm. Merkst du selber, ja, ne?
Ja, merke ich selber. Das ist so, wenn man richtig arbeiten muss.
Ja, es kommt darauf an. Also ich merke immer, dass Kohlenhydrate mich sehr langsam machen und mich sehr müde werden lassen. So. Ich muss versuchen, mittags irgendwie was Leichtes zu essen. Und abends, bevor ich dann ins Koma falle, kann ich quasi was Hartes zu mir nehmen.
Was gibt's denn dann? Also wenn du die Wahl hast, was isst du dann?
Ich liebe Döner. Ich bin ehrlich, ich bin ein übelster Döner-Junkie. Ich esse bestimmt die Woche 2-mal Döner.
Aha.
Und es ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so günstig. Aber ich glaube, also mich zum Döner einladen, damit kann man mir immer eine Freude machen. Ich bin gar nicht so schwer zufrieden.
Also das nächste Mal gehen wir Döner essen.
Können wir machen. Schmatzt man ein bisschen mehr beim Reden, aber...
Genau.
Genau, also ich koche früh meinen Kaffee, meinen entkoffeinierten Kaffee.
Da sind wir hängen geblieben, genau. Dann geht's wie weiter.
Dann höre ich meistens 20 Minuten einen Podcast beziehungsweise eine Predigt von einer amerikanischen Predigerin, die heißt Joyce Meyer. Die ist, glaube ich, selbst in deutschen Kreisen teilweise sehr bekannt. Das sind nicht mal so die allerliebsten Gehirnergüsse, aber das sind 20 Minuten, wo ich schon checke, dass ich Identität zugesprochen bekomme und was mir einfach hilft, mich gerade auch mit meinen Selbstzweifeln, mit meinen Fragen sehr auszurichten darauf, wer ich bin und wer ich glaube, auch in meinem Glauben und in Gott zu sein. Dann versuche ich noch ein bisschen Bibel zu lesen, manchmal journal ich, also das heißt, dass ich meine Gebete aufschreibe in einem Buch, weil mir das hilft, mich mit so einem, ich hab kein offiziell diagnostiziertes ADHS, aber ich fühle mich manchmal so, als habe ich ein ADHS-Hirn, weil ich mich ganz leicht ablenken lasse, auch in Gesprächen und so. Gerade läuft es aber, wenn wir hier reden.
Liegt an mir.
Genau, und dann fällt mir es leichter, manchmal die Dinge aufzuschreiben, dann muss ich mehr dabei bleiben. Und wenn ich dann so, sage ich mal, meine innere Routine betrieben habe, dann gehe ich meinen To-Dos nach. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Kann sein, manchmal fahre ich nach Berlin, habe Songwriting-Sessions, nehme Sachen auf, manchmal schneide ich Videos für Social Media, manchmal drehe ich Videos für Social Media, manchmal habe ich Meetings online oder in Präsenz mit Leuten,
jetzt
die...
Jetzt hört sich ja doch fast nach Arbeit
Tour-Meetings,
an.
Tour-Meetings, Absprachen mit Produzenten. Ich mache meinen kompletten Merchandise selber, also meine Fanartikel. Das heißt, ich designe die, ich denke mir die aus, was das sein soll. Ich rede mit Druckereien, ich lasse mir Entwürfe schicken, also Entwürfe an Material, die sind mir nach Hause, fasse die an, guck, gefällt mir der Stoff, dann lasse ich Testdrucke machen, wie das aussieht und so. Und dann, wenn die Shirts da sind oder die Pullis, dann
verpackst du die selber.
Dann mache ich mir dann gibt es eine Kampagne dazu. Das heißt, dann hole ich mir einen Fotografen oder einen Videografen, dann gehen wir in ein Fotostudio, machen da Fotos und Videos dazu, die aber auch nicht einfach nur Produktfotos sind, sondern wo es ja eine Message dahinter gibt. Dann pflege ich das in meinen Online-Shop ein.
Das ist doch Stress. Ich denke, du arbeitest nicht.
Dann pflege ich das in meinen Online-Shop ein. Und dann, wenn Leute was bestellen, dann gehe ich auf meinen Dachboden und verpacke das selber, lege das zusammen und verpacke das selber. Dann schreibe ich da selber noch eine Karte rein, weil ich immer irgendwie Leuten, die was bestellen, nicht einfach nur was hinschicken will, sondern irgendwie noch einen coolen Gedanken mitgeben will. Manchmal bete ich vorher und frage Gott, so wo ich gerade das Gefühl habe, was ist das, was ich der Person zusprechen soll. Und dann bringe ich das selber zur Post. So. Und das, was ich jetzt gesagt habe, die letzte Minute, war jetzt nur der Punkt Merchandise. Da habe ich noch keine Platte gemacht, da habe ich noch keinen Auftritt gespielt. Aber ich glaube, es hilft, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel das ist und wie vielschichtig das ist. Und das ist dann am Ende, also ich habe ganz oft 16-Stunden-Tage.
Dein 4. Album kam vor kurzem erst auf den Markt.
27. Februar.
Ja, das ist ja noch ganz jung.
Ja.
Phasen heißt es. Und seitdem bin ich Fan von Toni. Tut mir leid, dir das zu sagen.
Kannst mich nicht leiden, aber du bist Fan meiner Musik, das ist ja gut.
Nein, stopp mal. Moment, das hat mir alles schon aufgeräumt. So, ganz echt. Also, als ich das gehört habe, war ich total begeistert und habe gesagt, er ist erwachsen geworden.
Das ist schön.
ich kann mit der Musik was anfangen. Hm. Und jetzt befürchte ich, ich bin nicht deine Zielgruppe.
Oh, du bist schon Zielgruppe.
Warum?
Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ungefähr.
Das sage ich dir gerne. Ich bin voriges Jahr 50 geworden.
Das wollte ich dafür sagen, dann bist du voll in der Zielgruppe.
Warum?
Weil ich glaube, die Zielgruppe sind so Leute in meinem Alter. Es ist schon ein Großteil weiblich, aber es gibt doch immer wieder da.
Also weiblich bin ich.
Schon Männer, die sich hin verirren. Und deren Eltern, also deren Mütter. Also ich habe ganz oft Mütter mit Töchtern da.
Okay.
Töchter so Anfang bis Ende 20 plus die Eltern dazu, also die Mütter dazu. Und ganz oft gehen Mamas mit ihren Töchtern zusammen dahin.
Ich habe meiner Tochter das noch nicht vorgespielt. Vielleicht sollte ich das
mal tun. Wie alt ist die?
16.
Sie ist jung. Die ist zu jung.
Zu jung, okay.
Die wird das, glaube ich, nicht abholen.
Denkst du?
Denke ich.
Okay.
Die hören andere Sachen. Die hören Iggy Mel und
Wenn ich das sage, was meine Tochter hört, dann geht man ja gar nicht mehr weiter. Ja,
dachte ich mir. Für die ist das auch viel zu uncool, was ich da mache. Mhm. Also weil es viel zu wenig Kante hat und viel zu wenig aneckt und viel zu emotionaler oder N20er entblößt sich emotional, das interessiert die überhaupt nicht. Aber wenn die jetzt noch mal ein paar Jahre älter wären. Ja, ist halt die Frage, ob die Generation dann auch da reinwächst oder ob das dann halt, also das ist immer die Frage, wächst deine Zielgruppe mit dir, also wird die Zielgruppe mit dir alt? Das heißt, wenn ich Mitte 30 bin, kommen dann die 30-Jährigen.
Jung.
Älter.
Mhm.
Erfahrener. Das heißt, wenn ich Mitte 30 bin, habe ich dann Mitte 30-Jährige plus ihre Eltern stehen oder bleibt die Zielgruppe dieselbe und die wachsen raus? Das.
Aber ich muss jetzt etwas noch aufdröseln. Meine Tochter mag Musical und die ist Fan.
Ich in mag jeder Hinsicht. Musical.
Sie mag's.
Okay.
Und ja, da kann man ihr immer was Gutes tun.
Ich muss ihr mal was vorspielen. Dann wird die sagen, ja, ist nicht ganz so mein Fall, denke ich. Ja, sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sie sagt, ja, ist schon ganz okay, aber ist nicht ganz mein Ding.
Wann hast du erfasst, wer deine Zielgruppe ist?
Ich glaube, so richtig krass, dass auf der letzten Tour.
Auf der jüngsten.
Ja, also es war jetzt die erste richtige Tour, aber ich habe ja trotzdem die Jahre vorher
auch mal gespielt. Aber du hast auf deiner ersten richtigen Tour jetzt erkannt, wer deine Zielgruppe ist.
Ja, oder es nochmal bestätigt bekommen.
Okay.
Ja, genau.
Wie lief die? Drei Stationen gab es, ne?
Es war also wirklich so der erste Versuch, mal dieses Tour-Feeling zu haben und auch einfach mal zu gucken, ob das funktioniert. Mhm. Weil am Ende, und das gehört ja auch zur Wahrheit, am Ende ist Musik für mich ein sehr romantisches Ding. Aber sich nur permanent um sich selber zu drehen und nur Musik zu machen dafür, dass man halt Musik macht und aber immer das Gefühl zu haben, nicht von der Stelle zu kommen, macht ja keinen Sinn. Mhm. Und meine Followerzahl ist sehr gewachsen über die letzten Jahre, auch weil ich sehr viel Social Media gemacht habe, aber irgendwann musst du natürlich so ein bisschen das Gefühl kriegen dafür, passiert da dann auch was mit. Also sind Leute bereit, auch 30 Euro für ein Ticket auszugeben.
Und da bin ich jetzt wieder dabei, dass mich das gewundert hat, als du mir gesagt hast, naja, es gibt schon noch ein paar Tickets, weil ich kenne ja deine Followerzahl, ich sehe ja, wie viel du Likes bekommst für irgendwas. Ich finde das, was du auf Social Media machst, sehr, sehr ansprechend, gefällt mir, ich kann darüber lachen. Mhm. Also auch, wenn du dich selbst so ein bisschen aufs Korn nimmst, finde ich total schick. Und dann sagst du mir, nee, diese, wie viele Tickets waren es in Erfurt, die du hättest verkaufen können?
200.
Mhm. Die sind noch nicht ganz alle.
Die waren noch nicht ganz alle.
Ja, aber woran liegt das?
Ich glaube, das Problem ist auch wieder vielschichtig. Ich glaube, grundlegend ist Musik sehr entwertet worden über die letzten 15, 20 Jahre. Wir haben ja vorhin illegalen Download noch angesprochen. Das waren noch gute Zeiten vergleichsweise, weil da haben nicht alle Leute jetzt illegal gedownloadet, sondern genau, jetzt ist ja, jetzt
legal
ist ja dieser legale Download ist ja, oder nicht mehr Download, sondern der legale Stream ist ja eigentlich, also das, wo du früher in den Knast gekommen bist, nämlich dass du Musik quasi hören konntest, ohne dafür aktiv immer wieder Geld zu bezahlen, das ist ja heute das gängige Modell.
Also ich bezahle schon jeden Monat Geld bei Spotify.
Du bezahlst wahrscheinlich irgendwie 12,99 oder so oder 10 Euro für dein Abo.
Nee, ein bisschen mehr, weil meine Tochter
haben die schon wieder erhöht. Family-Abo. Ja, dann bezahlst du 16,99, glaube ich, oder 17,99.
Ja, das ist 17,99, würde ich behaupten. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Genau, dann wäre natürlich sau interessant, also wenn das so funktionieren würde, das System, dass die sich angucken, du bezahlst 18 Euro im Monat für das Abo und Ich habe
200 Mal Toni gehört.
Du hast 200 Mal Toni gehört und 100 Mal, keine Ahnung, Roland Kaiser, rede ich dir damit zu nah?
ich mag auch Roland Kaiser. Wieso denn nicht?
So, dann hast du 100 Mal, du hast den Monat,
aber, nein,
um das mal einfach zu halten.
Nein.
Nee, was willst du? Was hättest du lieber?
Nein, ey, pass auf, ich habe heute Bad sauer gemacht. Da habe ich meine Playlist Reinhard May gespielt. Von oben bis unten.
Ich will es nur, dass
Reinhard
dass
May.
Okay, dann hast du 200 Mal Toni gehört und 100 Mal Reinhard May.
Ja, okay? Genau.
Wenn das System jetzt so funktionieren würde, dass ich quasi von deinen 18 Euro, die du in diesem Monat ausgegeben hast, 2 Drittel bekomme und Reinhard May 1 Drittel bekommt, wäre das sehr schön. Dann wäre das immer noch gar nicht mal so viel Geld, aber so funktioniert das System eigentlich. Das System funktioniert, dass es in einen ganz großen Topf geht.
Und dann wird ausgeschüttet.
Und zwar prozentual auf die ganze Plattform gerechnet. Also das heißt, von allen Streams, die es gibt, weltweit, wird dann geguckt, wie viele Prozent sind denn der Toni davon. Und das kriegst du ausgeschüttet. Das heißt,
wie kriegst du jetzt denn nun von meinen 200?
Ich bekomme 0,05 Cent pro Stream.
0,05 Cent?
Ja.
Das ist ja gar nichts.
Nö.
Davon kann doch keiner leben.
Mein erstes Album, das habe ich noch im Kopf, das waren 200.000 Streams. Da habe ich nicht mal 400 Euro für bekommen.
Auweia. Was macht man da?
Ja, halt auf Konzerte gehen, Merchandise kaufen und sich vor allem vergegenwärtigen, dass Musik halt nie auf dem Baum wächst.
Aber das wollte ich jetzt gerade sagen. Also du bist ja nicht der Einzige, der das sagt. Also Es gibt ja mittlerweile viele Künstler, auch gestandene Künstler, namhafte Künstler, die nun endlich den Mund aufmachen und sagen, das ist doch Mist, was ihr da jetzt gerade macht. Bringt das was? Hast du das Gefühl, da ist gerade Bewegung drin?
Also ich glaube, es bringt insofern was, dass Leute darauf aufmerksam werden von außen, das System checken und selber die Möglichkeit haben, zu gucken, was sie damit machen. Also zum Beispiel einen Streaming-Anbieter zu wechseln, weil ein offenes Geheimnis ist, dass Spotify, der Marktführer, mit am schlechtesten ausschüttet. Wenn ich unbedingt streamen will und ich sage, ich will mir keine Schallplatte kaufen, ich will mir keine CD kaufen und ich will mir auch keine CD zusätzlich kaufen. Also ich kann ja zum Beispiel bei Spotify streamen und kann dann trotzdem sagen, pass auf, wenn von meinem Lieblingskünstler ein Album rauskommt, kaufe ich mir das trotzdem. Ich habe kein Gerät, um das abzuspielen, aber scheiß mal drauf, ich supporte den mit den 15 Euro.
Finde ich cool.
Und für den Tag, an dem Spotify irgendwann mal absäuft und wir alle offline sind, weil es einen großen Blackout gibt und niemand mehr Internet hat, kann man das ja trotzdem noch hören. Ich habe das ja selber erlebt. Es gibt ja Songs, die Spotify irgendwann offline nimmt. Weil irgendwelche Rechte nicht geklärt sind. Songs vor 20, vor 30 Jahren gehen jetzt immer mehr offline, weil damals die Rechtsgrundlage nicht so war, dass man quasi wusste, dass irgendwann ein Streaming kommen wird und dann sind die Songs raus. Aber so, also man kann dem Konsumenten damit die Chance geben, das Ding anders zu checken. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, zu glauben, dass man damit das System verändert. Das halte ich für einen feuchten Traum. Das ist für mich genauso ein feuchter Traum, wie ich glaube, dass es dass wir andere große Big Player in der Gesellschaft, Amazon und BlackRock und so, in ihren Funktionen irgendwie einschränken können, wenn wir da aufhören. Ich glaube nicht, dass wir Nestle komplett bekämpfen und damit, dass wir jetzt keine Nestle-Produkte mehr kaufen. Klar, wenn das viele machen und wenn das irgendwann alle machen, dann würde das schon gehen, aber viel zu vielen Leuten ist es einfach egal. Weil ich kenne das ja selber. Ich weiß, dass Nestle nicht gut ist. Ich weiß, dass die den Ärmsten armes Wasser abgraben. Aber ich esse halt unglaublich gern Cindy Minis und ich esse unglaublich gern KitKat. Und dann gibt es die Momente, wo ich mir das kaufe und wo ich in meinem Kopf ehrlich gesagt, so dumm wie das klingt, ist mir natürlich in dem Moment, mache ich das nicht voll bewusst. Aber ich verdränge das einfach und denke, ich habe keinen Bock drauf.
Und wenn du es dann zu Hause hast, ist es trotzdem.
Genau. Und dann ist mir in dem Moment, so ehrlich muss man sein, ja auch egal, dass die den ärmsten armes Wasser abgraben, weil ich mir dann einrede in dem Moment, naja, nur weil ich das jetzt in die Kurve grabe, die hat immer noch ein ärmsten armes Wasser ab, da ist es jetzt auch egal, was ich ja mit meiner Innenpackung Cineminis mache. Und ich glaube, so ist es an ganz vielen Stellen.
Toni, lass uns zurückkommen zur Musik.
Ja.
Wenn du so einen Titel machst, ein Schnäppele ist es nicht, oder?
Ein Titel? Nö, also... Ich kann das an einem Song von einem Album skizzieren. Das heißt, womit das erstmal losgeht, ist, dass ich ja gucke, wer sind die Produzenten, mit welchen Songwritern sitze ich auch in der Session. Das heißt, ich habe meistens die Session besteht meistens aus einem Produzenten und einem sogenannten Co-Writer, also eine Person, die auch noch mit in Songwriting integriert ist. Und meistens saßen wir zu dritt in Sessions, manchmal auch nur zu zweit, manchmal auch zu viert, aber meistens zu dritt. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich suche mal die Leute raus.
Die musst du bezahlen.
Die muss ich dann im weiteren Prozess bezahlen, aber erstmal fahre ich nach Berlin. Das heißt, ich kaufe Zugtickets und fahre nach Berlin. Und meistens hole ich mir noch ein Hotelzimmer. Weil
wir ausschlafen.
Nee, da ist gar nicht viel mit ausschlafen, sondern weil das Hotelzimmer mir die Möglichkeit bietet, wenn die Session abends ganz, ganz lang geht und wir noch nicht fertig sind, dass ich nicht in den Druck komme von, nachher fährt mein letzter Zug, ich muss los, wir müssen fertig werden, sondern dass ich den zeitlichen Druck nicht habe. Deswegen gehst du in ein Hotel und nächsten Tag fährst du zurück. Da bist du Pi mal Daumen, ich habe eine Bahncard 50, das heißt, da kann ich ein bisschen günstiger Bahn fahren, ich bin 200 bis 250 Euro los. Dann kommen Produzenten. Meinem Produzenten bezahle ich irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Song.
Pro Song?
Pro Song.
Uh-huh.
Für die Produktion. Das heißt, nehmen wir mal 1.500, dann bist du da bei 1.750.
Uh-huh.
Und dann bezahle ich an den Co-Writer, der drin sitzt, ungefähr eine Pauschale von 250 Euro. Das heißt, da bist du bei 2.000 Euro.
Das ist ja dann schon fast günstig.
Und da hast du einen Song.
Der ist aber noch nicht aufgenommen.
Doch, der ist noch schon aufgenommen. Das ist in dem Produzentending mit drin. Klar. Also in diesen 2.000 Euro oder 1.500 von dem Produzenten ist die komplette Produktion mit drin, dass der in der Session sitzt.
Also ist alles drin. Okay. Genau.
Da hast du den Song. Und dann fängst du aber erst an. Dann fängst du an, du musst ein Video drehen dazu.
Musst
du? Ja, macht an vielen Stellen schon Sinn.
Mhm.
Wenn du das machst, kostet dich das ungefähr, ich habe sehr gute Deals, aber rechne mal 1.000 Euro. Da lachen jetzt andere Leute sich in den Arsch ab, weil das sehr wenig Geld ist für ein Video.
Mhm.
Aber
ich
habe Leute, mit denen ich sehr viel arbeite, wo man dann so ein bisschen auf Mengenrabatt auch ist. Mhm. Und ich mache auch da sehr viel selber. Ich bereite alles vor, sodass die Leute eigentlich nur kommen und drehen und ein Video schneiden. Und dafür sind die verdammt günstig immer noch. Aber rechne mal 1.000 Euro mit dem Video. Bis bei 3.000 Euro. Da musst du Content drehen. Also um die Sachen auf Instagram und TikTok zu promoten. Manchmal kann man das selber machen. Manchmal kannst du auch nicht selber machen. Wenn ich da jemanden dazu hole, kostet mich das ungefähr nochmal 600 bis 800 Euro. Dann bist du bei... Naja, rechnen wir mal, sagen wir mal 3,7. Dann irgendwann kommt sogenanntes Ad-Budget, das heißt, du musst Werbung schalten dafür, dass wenn der Song rauskommt, dass der auch gehört wird und dass er den richtigen Leuten angezeigt wird, da bist du pro Kampagne gerade bei ungefähr 1.250 Euro. Das heißt, das sind wir mal 5.000 am Ende.
Wir reden immer noch von einem Song, oder?
Von einem Song, genau.
Okay.
Und dann, ja, kommt da auch noch so ein paar Klecker rein, hier und da.
11 Songs sind auf einem Album?
Genau. Das, was ich noch dazu sagen muss, das ist dann ein Song, wo kein externer Musiker was gespielt hat. Also das heißt, wo wir alles selber umgesetzt bekommen haben, wo ich selber alle Gitarren gespielt habe, wo wir mit technischen Möglichkeiten mittlerweile keinen Musiker brauchen, der da ins Studio kommt. Wenn wir das aber wie bei anderen Songs machen, wenn ich sage, ich will, dass da ein richtiger Schlagzeug spielt, ich will, dass da ein richtiger Gitarrist spielt, bezahle ich pro Musiker 350 Euro. Das heißt, bei einer Vier-Mann-Band bist du da auch nochmal bei 1.400 Euro.
Du bist schon ein bisschen Idealist, oder?
Schon, ja.
Ja. Ja. Kann man sich ein schönes Auto von kaufen?
Ich hätte mir von der ganzen Kohle schon ein paar schöne Autos gekauft. Also ich könnte vermutlich in Saus und Braus leben und oder zumindest in einer sehr schönen Wohnung leben, die viel Luxus hätte und ein teures Auto fahren und wahrscheinlich, anstatt dass ich mir immer noch meinen Kaffee mit dem Espresso-Kocher, mit so einem Mokka-Kocher koche, hätte ich mir die Siebträgermaschine wahrscheinlich schon leisten können. Ich liebe Siebträger-Kaffee.
Echt?
Kein Vollautomat. Und kein Filterkaffee oder so, aber Siebträger ist schon bestes Leben.
Okay.
Aber ich habe mich dafür entschieden, Musik zu machen. Und ich kann nicht anders. Ich habe ganz viele wilde Gespräche schon geführt. Und mein Vater ist einer der lautesten, der sagt, dass du musst aufhören, deinem Traum nachzujagen und du musst jetzt endlich...
Dein Vater?
Ja.
Das überrascht mich jetzt.
Du musst jetzt, mach das, was Geld verdient und nicht das, was dein Traum... Weil am Ende ist es ja so, weil wir vorhin kurz über Rupsgang geredet haben und über andere musikalische Projekte, nicht alle nenne ich, am Ende finanziere ich damit ja meine Vision. Das heißt, also diese Projekte...
Toni, lass es mich ganz kurz versuchen, für mich zu fassen. Toni ist das, was du machen willst. Toni
ist die Vision.
Deine Liebe.
Ja.
Die ganz große Liebe.
Ja. Das, wo ich sage, da bin ich 100% ich selber. Und das, wo ich sage, da spüre ich einen Auftrag und da spüre ich auch also eine größere Vision dahinter, die nicht nur ist Musik machen und Leute unterhalten, sondern das, was wir vorhin geredet haben,
und ich will damit Menschen dienen. Unten drunter. Mit deinem Vater gemeinsam auf der Bühne stehen. Rupsgang machen. Mhm. Also nicht nur mit deinem Vater gemeinsam auf der Bühne stehen. Das sind Dinge, womit du das finanzierst.
Genau. Das ist jetzt nicht so, dass mir diese Dinge jetzt so gar keinen Spaß machen und dass ich jetzt sage...
Gibt es eigentlich noch mehr musikalische Projekte?
Ja, gibt es. Wie gesagt, ich gehe nicht über alle. Bei manchen Dingen bin ich auch einfach im Hintergrund oder inkognito oder da mehr in einer administrativen Rolle als vorne dran. Aber ich habe noch ein eigenes Label noch beispielsweise, wo ich meine eigene Musik veröffentliche und auch von anderen Bands und Künstlern. Aber im Prinzip mir machen diese Sachen auch Spaß. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt wie Prostitution und ich muss da jetzt mit meinem Vater Musik machen, weil ich nichts anderes kann. Nee,
das habe ich
jetzt
auch nicht so verstanden.
Aber am Ende finanzieren die meine Vision, ja.
Und wenn mal der große Durchbruch käme,
was auch dann würdest du,
naja, davon leben zu können, richtig sozusagen.
Dass ich nur noch das mache und davon Toni, dasselbe Auskommen habe, genau, wie jetzt gerade.
Toni.
Das ist aber, das wäre, glaube ich, noch nicht mal der Durchbruch.
Sondern?
Ja, ich weiß nicht, ich finde das immer ganz lustig, weil ja ganz Leute auch ganz schnell von außen auch immer schreiben, naja, der hat keinen Durchbruch gehabt und so, auch über mich, dass dann immer hieß, der hat viertes Album und immer noch keinen Durchbruch.
Das ist ja die Frage, ne? Also was ist sozusagen der Durchbruch?
Ja.
Für mich ist der Durchbruch, eigentlich...
Also ich glaube, für ganz viele Leute ist der Durchbruch, Helene Fischer zu sein.
Nein.
Oder ist der Durchbruch, ein Holzmichel zu haben.
Das ist der Durchbruch.
Das ist für ganz viele Leute, glaube ich, der Durchbruch.
Kann dein Vater davon noch leben? Hat der noch was davon?
Das fragst du ihn selber.
Was?
Ich weiß es, aber du fragst ihn selber, ob er das sagen, wie er das sagen würde.
Okay. Gut, also das ist der Durchbruch für viele.
Ich glaube, das ist für viele der Inbegriff von Durchbruch.
Und wenn das so Durchbruch... Deutschland-Hits zu haben.
Naja, einfach so eine, ich glaube, so eine mediale, so das Ding, das dich jeder kennt. Oder fast jeder. Oder sehr, sehr viele, dass die Frequenz relativ hoch ist, dass sich viele Leute kennen. Ich glaube, das ist für viele Leute der Durchbruch. Und wenn das der Durchbruch ist, dann weiß ich nicht, ob ich den jemals haben werde. Und dann weiß ich an mancher Stelle auch nicht mal, ob ich den will. Ich würde ihn vermutlich nehmen, wenn er käme.
Ja, ich wäre ja,
weil
wär
die
ja
Chance, dumm. Weil die Chance groß ist, die Vision schon auf eine große Ebene zu heben und sehr vielen Leuten damit dienen zu können. Aber ich glaube, ich könnte auch beruhigt und glücklich sterben, wenn es den Durchbruch in dieser Form nie gäbe. Aber irgendwann nur noch die Mucke zu machen und davon irgendwie meine Brötchen und vielleicht irgendwann
genau,
mal
das wäre
ein bis
für mich
zwei Kinder Durchbruch ernähren zu können.
Ein bis zwei willst du haben?
Bis schwankt zwischen 0 und 5.
Also, okay.
Ich habe jetzt mal die Mitte gewählt. Ich habe ganze Phasen, wie gesagt, ich will gar keinen Fall Kinder haben. Und manchmal denke ich mir, ich bin eine Fußballmannschaft. Bin jetzt aber auch schon fast 30.
Toni, stopp.
Warte, ganz kurz. Das wär für mich ein Durchbruch. Und da habe ich, weiß ich nicht, ob ich da eine schlechte Selbstwahrnehmung habe, aber da hat mir diese Tour grundlegend gezeigt, dass ich da noch nicht bin, aber dass ich auch nicht mehr da bin, wo ich mal losgelaufen bin. Und dass ich irgendwie da auf dem Weg bin.
Ja, denke ich auch.
Finde ich eigentlich ganz gut.
Ich wollte nur noch was zu dem Thema Kind sagen.
Planung, ja.
Das ist wieder die alte weiße Frau oder wie auch immer. Ganz ehrlich, ich könnte auf alles in meinem Leben verzichten. Mhm. Auf alles.
Außer auf dein Kind?
Ja.
Warum darauf nicht?
Weil jemanden, einen Menschen aufwachsen zu sehen und zu wissen, der ist ein Teil von dir selber. Und diese ganzen Phasen, die dieses Aufwachsen mit sich bringt, nun hatten wir kein Drama bisher, kann ja noch kommen, also ist ja auch mit 18 oder 20 möglich. Aber diese Phasen zu sehen und auch den Moment zu erkennen, jetzt musst du ziehen lassen, ne, weil Reinhard May hat mal gesungen, Kinder sind uns nur auf Zeit geliehen, sie sind gekommen, um weiterzuziehen. Das ist einfach was total Herrliches. Und gerade heute, ich hatte so einen sentimentalen Tag, das gibt's bei mir auch. Und sie zog heute früh davon, von dannen, wie das so schön ist. Und ich habe sie angeguckt und gedacht, eine tolle Frau geworden, obwohl sie erst 16 ist und sicherlich noch weit davon entfernt ist, eine Frau zu sein. Aber das ist etwas, worauf ich nicht verzichten will. Also das ist eine Erfahrung. Und wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, ne, wenn man es mal biologisch nimmt, das ist der einzige Grund, warum wir auf dieser Welt sind. Der einzige Grund.
Also
siehst du anders wahrscheinlich.
Ja, nee. Also ich wollte ganz kurz fragen, also die Quintessenz deiner Aussage ist, macht Kinder?
Ja.
Ja.
Habt Kinder. Nicht macht. Macht, das hört sich so an wie...
Macht Liebe.
Ja, denn das sowieso, jeder sollte Liebe machen. Nee, es geht nicht darum zu sagen, du musst jetzt oder so. Ich weiß auch, dass es viele Frauen gibt, die... obwohl sie sehr gern wollten oder auch Männer, die gern wollten, dieses Geschenk nicht haben. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Und biologisch gesehen, ich sag's nochmal, der einzige Grund, warum wir auf dieser Welt sind.
Ich glaube, ich will mich da einfach an irgendeiner Stelle sehr bewusst dafür oder dagegen entscheiden, weil ich das will und nicht, weil ich das Gefühl habe, eine Gesellschaft sagt mir, dass das wichtig oder dass es das ist. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das so ist. Ich glaube nicht mal nur so dieses reine Fortpflanzungsding, sondern ich habe immer so diesen Blick, dass ich denke, in 100 Jahren interessiert sich für dich und mich keine Sau mehr.
Richtig,
genau. In 100 Jahren kennt dich und mich niemand mehr.
Genau.
Und es ist auch okay so. Und ich finde, wenn das man sich das vergegenwärtigt, so. Wird man auch irgendwie sehr,
warum
sehr klein.
Warum reden wir über 100 Jahre? Ganz ehrlich, in 30 ist bei mir Ende wahrscheinlich.
In 30 kenne ich aber deine Kinder noch. Aber in 100 Jahren kennt dich deine, also deine Urenkel kennt dich vermutlich nicht mehr. Das meine ich. Also dann, okay. Es gibt in 100 Jahren niemanden mehr, es sei denn, man ist jetzt Goethe oder keine Ahnung, aber wenn wir der Otto Normalverbraucher bleiben.
Goethe kennen wir auch nicht. Ja, also den kennen wir vom Namen her.
Ja.
Nee, so habe ich es auch
aber
nicht
du
gemeint.
Bist in 100 Jahren sind du und ich für niemanden mehr ein Thema, weil uns einfach niemand gekannt hat.
Es sei denn, du hast den Durchbruch.
Ja, aber wie gesagt, da müsste schon auf Goethe-Level sein oder auf, keine Ahnung, Freddie Mercury-Level sein. Selbst da würde mich interessieren, ob Freddie Mercury in 100 Jahren noch jemand kennt. Ist egal. Aber das Einzige, was überdauert, finde ich, sind Werte, die du weitergibst. Also ich glaube, dass ich heute Werte in mir trage, die meine Ururgroßeltern meinen Großeltern weitergegeben haben. Woher weiß ich das? Ich habe im Oktober meinen Opa beerdigt. Mein Opa war so schon einer der, wenn nicht der wichtigste Mensch für mich und einer, dem ich super krass viel zu verdanken habe. Der liegt gar nicht weit entfernt von hier auf dem Waldfriedhof. Und ich habe meinem Opa eine Woche bevor der gestorben ist, noch sein, also wir Christen nennen es Übergabegebet, abgenommen auf dem Sterbebett. Das heißt, mein Opa hat mit mir dort noch gebetet und hat sein Leben noch Jesus gegeben und ich glaube fest daran, dass ich ihn in der Ewigkeit wiedersehe. Was dann wirklich wild war, ist, dass wir ein paar Wochen, nachdem er gestorben ist, seine Wohnung ausgeräumt haben und ich in seiner Wohnung im hintersten Schrank eine kleine Bibel gefunden habe, wo sein Opa reingeschrieben hatte, für meinen lieben Enkel Karl-Heinz zum täglichen Gebrauch. Und in meiner Familie ist Glauben dann irgendwann auch kein krasses Thema mehr gewesen. Und dafür gibt es viele Gründe. Waren auch alles DDR-Leute, wo ja auch Glauben und Kirche generell ein wildes Thema war. Aber an der Stelle, wo ich dort dann mit meinem Opa saß und mit dem quasi noch sein letztes Gebet gesprochen habe, habe ich so gecheckt, da sind Sachen über 5 Generationen passiert. Das heißt, da gab es einen Wert, den die irgendwie, und sei es mit dieser Bibel, die sie ihm da geschenkt haben, irgendwie in die Familie gepflanzt haben. Und ich checke 5 Generationen später, ohne die jemals gekannt zu haben, dass denen ihre Gebete von damals wahrscheinlich heute im Jahr 2025 oder jetzt haben wir 26, aber damals 25 in irgendeiner Weise erhört wurden. Und das finde ich crazy. Also ich finde diesen Gedanken krass, dass das Einzige, was wir wirklich weitergeben, Werte sind. Weil so, wie mich meine Großeltern mit großgezogen haben, die Werte, die mir weitergegeben haben, die werde ich irgendwann meinen Kindern weitergeben, sollte ich welche haben, und die vermutlich ihren. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, was überdauert.
Was glaubst du, was in 50 Jahren, also warte mal, dann bist du, nee, wir müssen ein bisschen größer das Ganze fassen, du bist zu jung. Was ist von dir in 70 Jahren bei Spotify noch zu finden? Ist die Musik noch da?
Wahrscheinlich gibt es kein Spotify mehr und wahrscheinlich interessiert die Musik auch niemanden mehr.
Warum glaubst du das?
Weil ja mich Musik von vor 70 Jahren auch nur sehr sekundär interessiert und weil es die Tonträger oder die Medien, die es damals gab, auf denen Musik transportiert wurde, ja heute auch nicht mehr gibt. Also 70 Jahre zurück wären 50er Jahre.
Da sind aber schon noch Titel dabei, die wir auch heute, glaube ich, noch hören.
Ja, aber ich nicht.
Okay.
Also nicht in meiner, keine Ahnung, wann ist City Rojack? Von wann ist der?
Weiß nicht.
68 oder so, ja. Kann das sein? Ja, das ist einer, den ich kenne. Ist ja immer die Frage, also kennt man ganz grundlegend, wir alle kennen auch irgendwie wahrscheinlich Faust und wir alle kennen, weiß ich nicht, den Erlkönig, aber und wir alle müssen das mal in der Schule lernen, aber haben wir da wirklich noch eine...
Die müssen das ja gar nicht mehr lernen, das ist ja gleich noch das Nächste, aber okay. Ja.
Durften uns raussuchen, Erlkönig, Handschuh oder Zauberlehrling.
Genau. Ja. Durften wir auch raussuchen.
Ja, aber das, ich find's okay, dass man das heute nicht mehr lernen muss, weil wir haben doch im Leben keine... Also was soll mir das bringen, dass ich das dann nochmal lernen muss? Das ist 200 Jahre alt oder so. Wenn ich aber keine Berührung mehr damit habe. Weißt du, was ich meine? Also wir haben doch im Alltag keine Berührung mehr damit. Ich weiß, dass es Musik gibt aus den 50er Jahren und ich könnte dir 3 Titel vermutlich nennen oder einen. Aber ich habe doch keine Berührung mehr damit. Und irgendwo wird in 70 Jahren vermutlich noch Musik von mir rumgeistern auf irgendeinem Tonträger. Aber ob das jetzt noch jemand aktiv interessiert, weiß ich nicht. Und es ist doch total okay. Weil ich glaube... Es geht nicht darum, für mich geht es nicht darum, mir ein Denkmal zu erschaffen, dass irgendwann Leute denken, boah, der war so krass,
nein,
und das war so ein krasser Typ,
nein,
sondern
es geht
mir geht es darum, in der Phase, wo ich jetzt bin und wo ich lebe, mit der Musik Menschen zu dienen.
Es geht nicht um Denkmal.
Im Hier und Jetzt.
Also um Denkmal geht es überhaupt nicht, sondern es war einfach eine hypothetische Frage. Glaubst du, dass es in 100 Jahren noch Spotify gibt und nein. Musik von dir auf Spotify?
Nein, glaube ich nicht. Auf irgendeine Art und Weise wird irgendwo Musik für mich rumgeistern, aber die wird niemand mehr interessieren.
Was glaubst du, was kommt nach Spotify? Weil das kann ja nicht, das Ende sein.
Ich weiß es nicht. Gerade ist KI ein großes Thema. Also das ist halt die Frage, so ein bisschen dahin geht, von macht sich in Zukunft einfach jeder seine eigene Musik? Ganz künstlich aus der Dose. Und wir haben ja gerade auch große, viele. Ja,
wirklich so schlechte Dinge dabei.
Ja, wir haben ja gerade auch große Gefühle, also große Gespräche darüber, wie viel Gefühl und wie viel Emotionen kann eine KI haben. Aber das ist schon noch auf eine Art und Weise spannend, was da geht, und auf eine andere Art und Weise auch krass besorgniserregend, was da geht. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass die Entwicklung in den letzten 20 Jahren nicht wirklich besser geworden ist, was, das war ja irgendwann mal Ausgangspunkt unseres Gesprächs, was die Wertschätzung von Musik anbelangt. Und ehrlich gesagt fehlt mir der Glaube dafür, dass das besser wird.
Toni, so ganz langsam müssen wir zu Ende kommen.
Ganz schön, wir sind ganz schön negativ gerade. Wir müssen jetzt irgendwie einen positiven Hänger kriegen.
Ganz ehrlich, Forsen, wie viel hast du denn jetzt schon Streamings?
Das soll ich so genau sagen?
Ja, sag's mir genau.
Also,
wir öffnen Spotify.
Ich kann ja zumindest sagen, was auf Spotify geht, weil ich habe vorhin darüber abgelästert, dass es die schlechteste Plattform ist. Und das, aber irgendwie gucken wir alle drauf. Bei Spotify sind es 933.791. Also,
da bist du bald Millionär.
65.000 weg von der ersten. Ja, aber an Streams, nicht an Euros.
Das weiß ich schon.
Mein letztes Album hat 1,6 Millionen gerade.
Cool.
Streams.
Dann klingt das ja so, als wären das deutlich mehr. Wie alt ist das letzte Album? Wie lange liegt das zurück?
September 22, also 3,5 Jahre.
Na, siehst du? Mhm. Also dann wären das ja hier deutlich mehr.
Ja, also als ich das letzte Album rausgebracht habe, waren es am Release Day 600.000 Streams und jetzt waren es knapp 900.000.
Na, siehst du?
Es waren 900.000. Ein Drittel mehr. Ja, ich fühle mich schon auf dem Weg. Aber ich habe mich verabschiedet von diesem Ding, von diesem Musik machen wie Lottoscheine ausfüllen. So nach dem Motto, ich mache jetzt den nächsten Lottoschein, weil ich will Millionär werden. Und ich bringe jetzt den nächsten Song raus, weil das wird mein Durchbruch. So, da bin ich einfach weg von.
Steht dir auch gut, davon weg zu sein.
Ja, wenn das irgendwann mal passiert, ist das cool und dann freue ich mich. Und dann werden ganz viele Leute kommen, die sagen, das habe ich immer gewusst. Die Leute, die jetzt sagen, das wird nichts, aber das ist okay.
Aber ein, was müssen wir noch klären. Wie ist denn das mit der Freundin? Oder der Liebe? Also Toni ist die große Liebe, das haben wir ja schon gehört.
Das ist die berufliche große, oder die Beruf ist die Berufungsliebe, ja. Was willst du jetzt genau wissen?
Naja, wie sieht's denn aus? Muss er noch gebacken werden, oder? Oh komm! Es gibt Anwärterinnen.
Es gibt, da ist nichts spruchreif gerade.
Okay.
Aber ich melde mich bei dir, wenn das spruchreif ist.
Cool. Finde ich in Ordnung.
Okay.
Natürlich.
Ich bin auch da, also auch was meine persönlichen Prozesse angeht, glaube ich, auf dem Weg. Und
aber
nicht
du
mehr
wartest da, glaube ich, auch auf sowas ganz Besonderes, oder?
Ich glaube, ich habe sehr oft in meinem Leben nicht den Glauben gehabt auf was Besonderes, oder dass da was Besonderes kommt, und habe mich oftmals mit Dingen zufrieden gegeben, wo ich nicht gut für die Person war und die Person nicht gut für mich war. Ich glaube, ich habe viele Beziehungen in meinem Leben gehabt, oder einige, die ich hätte einfach weglassen können. Ich glaube, wenn ich aus heute.
Und wie viele Lieben hattest du schon?
Ja, es waren schon ein paar, und ehrlich gesagt mehr, als sich das heute für mich gut anfühlt.
Mhm.
Und ich würde ganz, aus heutiger Sicht würde ich ganz vieles davon weglassen. Es gibt so ein, zwei, also ich glaube, meine erste große Liebe würde ich nochmal machen. Dafür war es einfach zu schön und dafür war die.
Also den Fehler würdest du gerne nochmal machen?
Naja, ist halt immer die Frage, ne? Würde man es dann mit demselben Fehler nochmal machen oder würde man es so. Aber das ist einfach eine Sache. Also ich habe, ne, wir haben ja vorhin ganz kurz so über Glauben gesprochen. Und ich finde, gerade wenn man dann, ich habe ja vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren auch mich da sehr hingewendet, und dann gibt es ja auch für einen so ein Gefühl von altes Leben und neues Leben. Und oftmals ist ja die Tendenz dann auch, dass man dann schon Sachen erkennt. Ich habe Sachen erkannt aus meinem alten Leben, wo ich gesagt habe, vieles würde ich davon nicht mehr machen, weil vieles fühlt sich für mich nicht richtig an, was ich da gemacht habe. Aber es gibt auch so Sachen, da ringe ich damit. Und die ist zum Beispiel einer davon, weil ich immer so denke, naja, klar, am Ende haben wir uns verletzt und am Ende war es nicht das, was es hätte werden können. Und am Ende waren wir vielleicht auch nicht dafür gemacht, am Ende zusammen zu bleiben. Und sie ist jetzt sehr glücklich mit ihrem Leben und mir geht's okay damit.
Seht ihr euch noch regelmäßig?
Nee.
Aber ab und an.
Soll ich dir was ganz Intimes verraten?
Ja, verrat.
Es war jetzt 10 Jahre lang Funkstille zwischen uns. Glaube ich, an ganz vieler Stelle auch richtig krass berechtigt, weil ich damals wirklich ein kompletter Vollidiot war. Und sie hat einen Song auf dem Album, Sie hat nochmal einen Song bekommen, was richtig ich wild weiß. Ist. Weil ich,
ich weiß, weil dass ich, sie noch einen Song gekriegt hat.
Weil ich sie auf dem letzten Album, auf dem dritten Album echt hab losgelassen. Gab es noch so ein, zwei Songs, die aber wirklich eigentlich festgestellt haben, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, es ist alles okay, wie es ist. Und ich habe ganz lange überhaupt nicht kommen sehen, dass die auf dem vierten Album nochmal einen Song kriegt, weil sie auch für mich eigentlich kein großes Thema mehr ist. Also außer man sitzt an solchen Runden, guckt auf sein Leben zurück und sagt dann irgendwie, was würde man nochmal machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie jede Woche zu Hause sitze und denke, boah, hätte ich das mal damals anders gemacht. Und dann sitze ich da in einer Songwriting-Session in Berlin. Es war die letzte, die vorletzte für das Album. Und dann checke ich so, dass ich gerne aus der Erwachsenensicht und aus 10 Jahre später gerne nochmal auf die Beziehung zurückgucken Nein. wollte. Und einfach nochmal das, was ich dir gerade erzählt habe.
Das war nicht geplant.
Nee, das war nicht geplant.
Okay.
Das, was ich dir gerade erzählt habe, eigentlich gerne in den Song packen wollte von ich bin super dankbar, dass es dich gab und ich denke bis heute manchmal an dich und es gibt Momente, da vermisse ich dich und frag mich, ob das genauso geht. Und trotzdem kein ich will dich zurück und ich will, dass wir nochmal anfangen, so was man normalerweise dann so schreibt, wenn das frisch ist, sondern einfach zu sagen, es ist okay und ich war ein Vollidiot und ich hoffe, du verzeihst mir das irgendwann und ich, also die Auftaktzeile ist ja, ich habe dein Hochzeitsbild bei Instagram gesehen und als ich das damals gesehen habe, hat das krass was mit mir gemacht und trotzdem habe ich mich unglaublich für sie gefreut, weil ich wusste, das ist genau das, was sie immer wollte und was ich hier an dem Zeitpunkt nicht hätte geben können. Und da hat sie nochmal einen Song bekommen und jetzt habe ich das, was ich eigentlich erzählen wollte, ist... Ja,
sie hat sich gemeldet.
Sie hat das von, naja, jein. Sie hat das... Sie hat das bei Instagram geliked vor ein paar Wochen und ich habe es gesehen, zufällig. Und es war irgendwie schön. Es hatte sich irgendwie so angefühlt wie...
Jetzt ist es abgeschlossen?
Das klingt bescheuert, weil es nur ein Instagram-Like war, aber es war irgendwie so, es hat für mich so einen Hauch gehabt von, es ist okay.
Schauen wir mal, was wird. Und dann bleibe ich ja wieder dabei. Die ganz großen Lieben, ne? Das sind nicht die, die im Alltag enden.
Mhm.
Schlusswort?
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Das ist auf jeden Fall, wir haben es geschafft, das ist noch positiv. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Folge machen.
Dein Tee ist alle.
Auch das. Und ich muss aufs Klo und ich glaube, wir haben zu viel zu erzählen.
Genau.
Aber es ist voll schön. Es ist, ich finde es sehr besonders, dass man einfach so, ich meine, wir reden jetzt auch nicht jeden Tag miteinander oder einmal pro Woche, dass ich dich anrufe und sage, Katja, wie geht's dir? Aber ich finde es schön, dass immer, wenn das so ist, dass es sich irgendwie immer so ein bisschen, ich will es nicht gar nicht sagen, wie als geht's du mit der Mutti, aber so als
kannst du gern sagen.
So mit der Tante oder so.
Das ja, also Mutti ist sicherlich, nee, Mutti, Mama ist Mama, ne, ganz ehrlich, aber Tante ist gut.
Ich wollte auf jeden Fall, es wäre mir noch wichtig, deine Aussage von vorhin zu erwidern, dass kein falsches Bild aufkommt. Ich mag dich auch sehr.
Dann, die großen Lieben.
Ja.
Die sind nicht für im die Alltag. Ewigkeit, enden nicht im Alltag. Toni, es war mir eine große Freude.
Mir und auch. Ich vielen Dank.
Alles, alles Liebe.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.